Die Ligatur zu Europa ist wieder da. Wir sprechen heute über Mallorca, die Roma, Bologna, Lille und die Premier League. Und all das waren noch nicht mal alle Themen. Ach, es ist einfach ein schönes Format. Schön, dass ihr da seid und schön, dass Alex Troika, Michael Postel, Christian Bernhard und später noch Uli Hebel hier sind. Jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk. Der Blick auf andere Ligen.
Immer noch ein fantastisches Intro und niemand von euch da draußen hat gemerkt, dass ich es gekürzt habe. Seht ihr? So gut kann man kürzen. Muss ich mir jetzt einfach mal selber loben. Der große Aufschrei, er ist ausgeblieben, obwohl ihn einige angekündigt haben. Geh nicht ans Intro ran. Ich hab's gemacht. Keiner hat's gemerkt. So. Naja, also schön, dass wir hier sind. Was war das für ein komischer Einstieg? Ich weiß es doch auch nicht, aber schön, dass wir die Ligatur aufnehmen. Wir haben viele, viele Themen. Champions League ist diesmal gar nicht mit dabei, fand ich ganz interessant. Wahrscheinlich, Alex, möchtest du aus spanischer Sicht nicht über Real gegen Leipzig reden? Hast du irgendwie, kickt dich nicht?
Okay, naja, hat das Spiel gestern gekickt, nicht so, ne?
Ich hab's nicht sehen also können, von, ich hab über Wolfsburg gesprochen. Natürlich.
Ja, Real Madrid hat halt verwaltet, ne, und nur das Nötigste getan und kam mit Ach und Krach weiter, auch wegen Schiedsrichterentscheidung im Hinspiel, ne, pro Real. Aberkanntes Tor, jetzt im Rückspiel hätte Vinicius, zumindest so die einhellige Meinung auf Social Media, auch rot sehen können. Hatten sie auch ein bisschen Glück, aber ansonsten, ja, hat Real so wenig gemacht. Ich habe extra mit den Themenvorschlägen ja noch gewartet bis nach dem Real Madrid-Spiel, ne? Falls sie da doch rauscrashen sollten, dass man eine Sondersendung darüber machen, aber da sie weiterkommen, habe ich mich für andere Themen entschieden.
Ja, das ist zu langweilig. Aber gibt's hier unterschiedliche Meinungen? Habt ihr alle die Szene gesehen? Ist schon eindeutig rot, oder? Oder weil du gesagt hast, auf Social Media ist man sich einig, siehst du es nicht so, Alex?
Ich hätte zweimal gelb gegeben, um ehrlich zu sein. Also für den Rempler von hinten, der nur den Manga.
Den habe ich natürlich nicht gesehen in dem Zusammenhang.
Hätte ich gelb gegeben und direkt danach schubst er ihn vor die Brust. Das ist für mich nochmal gelb, weil ich bin kein Fan von roten Karten für Schubser. Also es war ja ein Schubser, aber so halb im Halsbereich. Aber ich hätte quasi für den Schubser gelb. Gelb fürs Foul ist gelb-rot. Und ja, okay. Die Strafe wäre die gleiche gewesen, Platzverweis, ne?
Ja, dann wären sie halt mit 0-0 weitergekommen. Ich meine, es ist Real Madrid, also kriegt euch mal alle ein, Leute. Also das ist ja... Na gut, wir schauen mal in die einzelnen Ligen rein, nachdem ich merke, hier so das Champions-League-Thema entfacht hier so gar kein Feuer. Aber ist ja auch schön, ich meine, muss ja auch nicht sein. Ich freue mich dann, wenn wir dann 2025 alle uns zur Club-WM hier treffen im Sommer. Mann, das wird ein Fest werden. Herzlichen Glückwunsch, Borussia Dortmund, ihr habt's geschafft. Wir wollen sprechen unter anderem über die Ligue 1. Michael, ich freue mich so sehr, dass du mal wieder hier mit dabei bist. Es hat eine ganze Weile gedauert, dass du auch andere Sachen machen musst für den Kicker. Das finde ich wirklich, das werfe ich dir vor. Aber jetzt hast du uns zwei Themen mitgebracht. Was ist das Erste, über das du sprechen möchtest?
Ja, danke schön für den warmen Empfang. Es hat tatsächlich lange gedauert. Jetzt bin ich wieder da. Und zwar mit zwei Mannschaften, die insofern aktuell überraschten, als dass man bei Lille zunächst gedacht hätte, dass die nicht unbedingt um die vorderen Plätze mitspielen. In Rennes dagegen war es von Anfang an das Ziel, nicht das erklärte Ziel, aber schon das Ziel, auch mindestens in die Europa League zu kommen und vor dem direkten Aufeinandertreffen jetzt an dem Wochenende haben beide so ein bisschen die Rollen getauscht. Rennes ist in der Verfolgerrolle und Lille in der Rolle des Verteidigers. Und da könnte man, finde ich, zunächst mal bei Rennes sagen, ist ja klar, Ausbildungsklub, alles sind gegen Milan chancenlos aus dem Europapokal ausgeschieden. Waren zuvor 3 Monate lang, glaube ich, waren es ohne Pleite geblieben. Haben eine wirklich beeindruckende Serie. Wie gesagt, zunächst hat es niemanden überrascht. Es ist eine junge Mannschaft. Es ist eine unfassbar talentierte Mannschaft. Sie haben einen Trainer, der den Verein kennt, der schon mal da war, Julien Stéphan. Sie haben unglaublich viele Spieler, die ein Riesentalent haben, die im Sommer wieder verkauft werden könnten für unglaublich hohe Summen. Und jetzt haben sie gegen Lorient verloren. Keiner hat es gedacht. Jetzt sind sie, ich glaube, Sechster sind sie jetzt. Die Erwartungshaltung war schon hoch. Das hat man so ein bisschen rausgehört, was die Beteiligten gesagt haben. Und daran sind sie dann ein bisschen gescheitert. Also gescheitert jetzt in dem einen Spiel, ne? Also sie spielen trotzdem eine gute Saison. Haben einen Terrier, haben einen Kalimuendo, die wirklich ein riesiges Pensum abgerissen haben, sehr viel gespielt haben, sehr gut gespielt haben, aber jetzt den bisschen die Luft auszugehen scheint nach diesem ganz harten Programm in den letzten Wochen. Und da tut sich jetzt gerade einer vor, das ist der Guiri heißt der, war früher in Lyon, war in Nizza, als Riesentalent, also ist immer noch ein Riesentalent, ist er mittlerweile 24, aber als solches galt er schon, als er, ich glaube, 17, 18 war, kann unglaublich gut mit dem Ball umgehen, oft steht ihm halt der Kopf ein bisschen im Weg, hat's dann nicht so hoch geschafft, wie man es eigentlich bei ihm erwartet hätte, bei dem Talent. Er hat sich dann in der Nationalmannschaft auch nicht durchsetzen können, hat sich dann für Algerien entschieden, hätte, also kurz vom vergangenen Afrika-Cup, wo er dann auch hätte auflaufen sollen, dann kam ihm eine Verletzung dazwischen. Jetzt aber, jetzt gibt er wieder Gas, jetzt hat er sehr gute Spiele gemacht, hat gezeigt, was er für den Eindruck hinterlassen kann, Riesentechnik, Riesenabschluss, sogar das Kopfballspiel hat er verbessert. Rennes ist gerade so ein bisschen in der Phase, wo sie zeigen müssen, ob sie zu den absoluten Top-Teams gehören, und wie die Talente, auch unter anderem zum Beispiel auch ein Douet, der überall spielen kann, überall auch schon gespielt hat, mit seinen 18 Jahren, also überall meine ich jetzt die Positionen. Genau, und der auch im Sommer, also der vergangenen Sommer wollte ihn schon Dortmund, Newcastle wollte ihn, Leverkusen auch. Und jetzt im Sommer wird es wiederkommen, werden die Interessenten wiederkommen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich die beiden schlagen und wie sich die ganze Mannschaft schlägt in der nahen Zukunft.
Aber wie würdest du denn das bewerten? Also hat man wirklich hoffen können, dass Rennes den sportlichen Erfolg der Vorsaison wiederholen kann? Weil, du hast es ja angesprochen, die spielen immer sehr erfolgreich, haben auch ein klares Profil, mit eben sehr jungen Spielern zu spielen. Aber zu dem Profil gehört ja auch, wir verkaufen die dann teuer. Und allein in der letzten Saison, ich dachte, Maier wäre irgendwie einer der höchsten Transfers gewesen, aber da habe ich natürlich Doku vergessen. Der ist noch zu Manchester City gewechselt und Okocukwu zu Chelsea. Sie haben noch Bade zu Sevilla abgegeben. Dann natürlich einen gewissen Serou Guirassy an den VfB Stuttgart. Was macht der eigentlich? Müsste man mal ein Was macht eigentlich Serou Guirassy draus machen? Aber insgesamt haben sie fast 150 Millionen Euro eingenommen durch Verkäufe wie eben diese Spiele. Ist es nicht eigentlich total logisch, selbst wenn man investiert, was ja Rennes auch getan hat, also 80 Millionen haben sie nochmal ausgegeben selbst. Ist ja doch eigentlich klar, dass das jetzt nicht so weitergehen kann.
Ja, sie sind es ja gewohnt. Also sie machen es seit Jahren. Sie haben seit so 3-4 Jahren sind sie wieder am Investieren. Davor waren die Summen so bis zu 10 Millionen. Jetzt haben sie, glaube ich, für den Guiri haben sie vor eineinhalb Saisons jetzt 28 Millionen, glaube ich, gezahlt. Das war die höchste Summe. Sie sind es halt gewohnt, immer wieder eine neue Mannschaft aufzubauen, immer wieder Spieler zu holen oder eigene Spieler hochzuziehen in die erste Mannschaft, die vielversprechend sind. Und wie gesagt, der Julien Stéphan, der Trainer, der kennt den Verein, der weiß genau, wo er ansetzen muss, weiß, wie er die Erwartungen drücken muss. Also er hat auch nie von Europa gesprochen offiziell. Das hat er jetzt nochmal betont und wird es auch weiterhin nicht tun, aber im Grunde war schon klar, dass die einfach viel Talent in der Gruppe haben und dass die natürlich auch Spieler holen, die so ein bisschen einen Karriereknick gehabt haben. Also nicht solche, die man erst formen muss, sondern die schon gezeigt haben, dass sie was können. aber das nicht noch eine konsequent und konstant nachgewiesen haben. Und in Rennen tun sie das dann eben irgendwann schon. Siehe Guiri, der überall seine Probleme hatte, überall sein Können hat aufblitzen lassen und jetzt aber in Rennen auf dem Weg scheint, muss man dazu noch sagen, auf dem richtigen Weg scheint. Ja. Also man ist es gewohnt und deswegen glaube ich, war es schon zu erwarten, dass die wieder eine gute Saison spielen und dann können sie auch in der Liga, in der so viel passieren kann, können sie dann auch um die Europa-Plätze mitspielen.
Auf welchem Platz muss man landen, um Europa zu bekommen?
Ja, das muss man sehen, aber es sieht so aus. Nee, aber es sieht so aus, als wär's der Siebte.
Naja, dann ist das ja nur ein Pünktchen. Ich bitte dich.
Also. Genau, naja, du lass die gegen Lille gewinnen, dann sieht es wieder ganz anders aus.
Haben wir schon mal unser erstes Spiel, was man auf jeden Fall angucken sollte. So schnell geht das hier. Sehr schön. Also Start-Rennen hat mit leichteren Problemen zu kämpfen. Klar, natürlich, also gegen Lorient, da willst du halt nicht verlieren. Habe ich Lorient gesagt? Lorient, ja. Natürlich. Gegen Lorient willst du, glaube ich, auch nicht verlieren. Wobei, das wäre irgendwie eine Niederlage, die man noch leichter wegstecken kann. Aber zu Hause gegen Lorient, das sollte nicht sein. Die übrigens damit jetzt mit auf 5 Rang 13 gesprungen sind. Lorient auch ganz interessant. Die haben aus den letzten 5 Spielen 4 gewonnen. Also wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich los im Abstiegskampf in der Ligue 1? Unter anderem das. Das hier auch noch kurz mit erwähnt. Dann blicken wir mal in La Liga und nach Spanien. Auch da gibt es wieder einiges zu erzählen. Alex, du willst mit uns über 2 Teams sprechen. Jetzt, wenn wir gerade von Rennes kommen, die ja ein bisschen enttäuschen, dann lass doch mit Real Sociedad San Sebastian weitermachen, denn die enttäuschen auch ein bisschen. Also man muss es natürlich abfedern, weil immer noch der Zwischenstand sehr positiv ist. Rang 7 aktuell, 40 Punkte. Aber eben in jüngerer Vergangenheit ein bisschen Sand im Getriebe.
Ja, leider Formdelikt zur Unzeit, so kann man es bei Real Sociedad nennen, die ja in der Hinrunde auch wieder, vor allem in der Champions League, ne, tollen Fußball gespielt haben, vor Inter Mailand Erster wurden in ihrer Gruppe, kein Spiel gegen Inter verloren haben. Also wirklich neben Kopenhagen vielleicht so die positive Überraschung dieser Champions League-Saison in der Gruppenphase, aber irgendwie seit der kurzen 10 Tage Winterpause in Spanien ist da mal wieder der Stecker gezogen worden. Das hat sich schon letzte Saison oder war schon letzte Saison der Fall, dass sie irgendwie in der Rückrunde nicht mehr diese Form haben wie in der Hinrunde. Es ist nicht so richtig erklärbar und leider ist ihnen das auch jetzt zur kompletten Unzeit passiert, diese Formdelle oder diese Schwächephase, Krise, wie auch immer man es nennen will, sind jetzt natürlich in der Champions League gegen PSG ausgeschieden und eigentlich noch viel schlimmer, im Pokal haben sie das Finale verpasst gegen Mallorca, über die sprechen wir gleich als positive Überraschung der aktuellen Zeit in Spanien, aber das war natürlich eine enorme Enttäuschung für Real Sociedad gegen Mallorca. Du hast das Rückspiel sogar zu Hause, konntest keines der beiden Spiele gewinnen und scheidest da im Halbfinale aus und im Finale hätte der große Erzrivale Athletic Bilbao gewartet. Also ja. Es wäre dieses tolle baskische Derby hätte es gegeben, das es ja vor 2 oder 3 Jahren ja schon mal gab. Damals, weil die Corona-Hochzeit war, konnte man nicht mit Fans im Stadion spielen, was natürlich sehr, sehr bitter war für beide Clubs und für die Anhänger. Und jetzt war es zum Greifen nahe, dieses Finale, und dann ja versaust du es selbst, weil du Mallorca in 2 Spielen nicht einmal schlagen kannst und vor allem die Art und Weise war dann auch bitter. Und deswegen ja wirklich Formdelle, Formkrise von Real Sociedad komplett zur Unzeit, zum ja denkbar schlechtesten Zeitpunkt.
Ich meine, gegen PSG, da kann man schon mal ausscheiden. Und gegen Mallorca, ich meine, da war ja irgendwie verschossener Strafstoß in der regulären Spielzeit und dann ging es ins Elfmeterschießen. Einer hat verschossen, der erste Schütze, alle anderen haben getroffen. Und wenn halt dann der Gegner alle macht, dann bist du raus. Das kann mal passieren. Aber generell jetzt aus den letzten 7 Spielen nur einen Sieg geholt. Ja, da war 2-mal PSG mit dabei, muss man dazu sagen. Du hast gesagt, man kann es nicht so wirklich erklären. Trotzdem sage ich jetzt, Alex, das kann ich nicht akzeptieren. Erkläre es mir bitte.
Es ist sogar nur ein Sieg aus den letzten 10 Pflichtspielen. Also wirklich, ja, stimmt, das genau ist dann schon eine sehr lange Zeit, ne? Dass sie da in Liga, im Pokal, wie gesagt, Mallorca 2-mal nicht schlagen konnten. Klar, gegen PSG ist jetzt an sich keine Schande. Aber wenn du ihre starke Form, also von Real Sociedad in der Gruppenphase gesehen hast, da war auch ich der Meinung, boah, das wird ein richtig spannendes Spiel auf Augenhöhe. Denn PSG hat ja in der Gruppenphase nicht sonderlich überzeugt. War ja auch mit Ach und Krach. dass sie weitergekommen sind, auch aufgrund ja der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung und der ein oder anderen Leistung des BVB vielleicht. Also ne, PSG wirkt sich durch, Real Sociedad überzeugt. Ich hätte schon gedacht, das ist ein absolutes Top-Duell auf Augenhöhe mit Chance für Real Sociedad weiterzukommen. Rückspiel zu Hause ist ja immer so ein kleiner Vorteil. Mhm. Aber ja, wie gesagt, da ja, sind sie in der Formkrise schlechthin auf PSG getroffen und dann war Mbappé doch eine Nummer zu groß. Und woran liegt's? Bitte?
Entschuldigung, fandest du eigentlich, dass die alles abgerufen haben gegen PSG? Weil, also ich hatte nicht den Eindruck, dass PSG besonders krass überzeugt hätte jetzt. Die haben halt die Tore auch zum richtigen Zeitpunkt dann gemacht. Also das Spielglück hat dann auch mit eine Rolle gespielt und dann natürlich Mbappé, klar. Dann war, glaube ich, einen Lattenschuss hatten sie im Hinspiel, ne? Das war auch dann ein bisschen Unglück, aber ansonsten haben die nicht alles abgerufen, was sie eigentlich können, oder?
Ja, das Thema ist ja, jetzt wollte ich allmählich zur Begründung überleiten und das hast du gut aufgegriffen, ihnen fehlen die Tore. Also was ist so der Hauptgrund, warum sie so schwächeln in den letzten Spielen? Sie schießen zu selten zu wenig Tore, also zu selten und zu wenig Tore. Und das hat man gegen Real Sociedad gut gesehen, auch in guten Phasen. Ich glaube, sie hatten ja eine gute erste Halbzeit in Paris. Die Basken konnten sie ja keinen Nutzen daraus schließen und durch ihre Überlegenheit oder aus ihrer Überlegenheit keine Tore machen. Gegen Mallorca war das am krassesten, ne? Im Hinspiel 0-0, im Rückspiel 1-1 und Mallorca stand die letzte halbe Stunde oder fast die ganze zweite Hälfte nur hinten drin. Du hast wirklich gemeint, die bringen einen 1-0 über die Zeit. Es stand ja 1-1, Kursverlängerung. Real Sociedad ist angelaufen, als wenn sie ein Tor bräuchten. Mallorca hat verteidigt, als wenn sie ein Tor Vorsprung hätten. Und Real Sociedad konnte diesen Abwehrriegel nicht knacken. Und daran hast du sehr gut gesehen, dass sie haben viel Ballbesitz. Sie versuchen ihr Möglichstes. Ne? Der Einsatz ist da, der Wille ist da. Alles ist da, was du brauchst an Engagement. Aber sie können keine Tore irgendwie draus machen. Es gab auch 3 Spiele in Folge, in denen sie 0-0 spielten. Mhm. Gegen Rayo, Girona und dann eben Mallorca im Hinspiel. Also 3 0-0 in Folge. Als Champions-League-Teilnehmer, als Top-4, Top-6-Mannschaft. Allein das ist ein bisschen dünn, ne? Und im Rückspiel, finde ich, hast du es auch wieder gesehen. Mbappé ist 2-mal eiskalt und Real Sociedad müht sich und hinten raus haben sie dann das eine Tor geschossen, aber natürlich viel zu wenig. Also ein Hauptgrund für diese Schwächephase ist tatsächlich zu wenig Tore, zu wenig Durchschlagskraft.
Aber ist, wenn ich mich zurückerinnere, wir hatten damals ja auch Sociedad eben, als es noch ergebnistechnisch gut lief und ich kann mich erinnern, da war ja auch das Interspiel, das Rückspiel in San Siro und klar, wie du sagst, herausragend, dass sie diese Gruppenphase vor Inter abschließen, aber ich finde, auch da hat man schon gesehen, dass es eben im offensiven Output halt schon auch ein bisschen gefehlt hat. Also scheint schon auch ein bisschen was Strukturelles zu sein, oder? Weil da reden wir jetzt nicht nur über die vergangenen Wochen, sondern es zieht sich schon ein bisschen länger hin, dass es sich auch schwer tun, das umzusetzen dann.
Genau, wie gesagt, wenn Aufwand und Ertrag nicht stimmen, ne, und dann hast du englische Wochen als doch eher Mittelklasseverein, der natürlich einen breiteren Kader hat, weil er erstmal jetzt seit, keine Ahnung, 20 Jahren in der Champions League spielte, aber eben nicht diesen breiten Kader wie die Top-Teams. Und dann fehlen dir hier die Körner und da die Tore und dann spielst du Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag, Montag und so weiter. Und dann fehlen dir ein paar Prozent und die wichtigen Tore für den Sieg, dann ja, wird's nicht leichter, ne? Von daher, ihnen fehlt wirklich im Endeffekt ja die Kaltschnäuzigkeit dieser Top-Teams, bei denen du, wir haben über Real Madrid vorhin ganz kurz gesprochen, die mal nur mit 70-80% Einsatz antreten und halt trotzdem 1-0, 2-0 gewinnen bei irgendeinem Abstiegskandidaten. Das kann Real Sociedad irgendwie nicht in der Saison oder zumindest jetzt in den letzten Monaten. Also der Aufwand ist immer so enorm und der Output ist viel zu wenig. Und dann bist du im Endeffekt trotzdem vorne beim Sturm angelangt, ne, dass du sagst, dieser klasse Stürmer, der dir aus wenig viel macht. Wir hatten Mbappé, ne? Das waren 2 Szenen, die macht er eiskalt rein. So einen haben sie halt nicht. Sie haben ja jetzt André Silva, also letzte Saison hatte Real Sociedad Sørloth, der hat ganz gut funktioniert. Der funktioniert jetzt bei Villarreal wieder sehr gut. Ich glaube, 14 Saisontore. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie ihn nicht verpflichten wollten oder konnten. Ich glaube, 15 Millionen oder so hat er gekostet. Villarreal hat sich den dann ja geleistet. Real Sociedad, wie gesagt, weiß ich nicht, ob sie nicht konnten oder nicht wollten. Aber jetzt im Nachhinein, wenn du mit anziehst, wie gut er im Kalenderjahr 2024 drauf ist und dass Real Sociedad eben keinen Stürmer hat, der regelmäßig Tore schießt, ist man schon beim Gedanken angelangt, hätten sie mal Sørloth im Sommer behalten.
Ja, eigentlich total schade, weil ich habe die zweimal gesehen dieses Jahr und fand in jedem Spiel, dass die technisch so viel drauf haben, ja, dass die wirklich paar Spieler drin haben, die Pässe spielen. Also das sehe ich teilweise bei PSG dann wieder nett. Ne? Also PSG habe ich deutlich öfter gesehen jetzt, aber Real Sociedad war halt hat halt dann diese Tendenz irgendwie so wie so ein Handballteam drumherum zu spielen ein bisschen, aber diesen letzten Pass in die Spitze dann eben doch nicht hinzubekommen. Bisschen schade, weil ich wie gesagt angetan war von dem Fußball, den sie spielen.
Ja, sie sind auch, wenn man sie spielen sieht, ein Gesamtpaket. Also normalerweise ist die Abwehr jetzt in den letzten Wochen, wie gesagt, Formkrise, ne, ist ja immer nur, also wirkt sich ja immer auf verschiedene Mannschaftsteile aus. Das ist ja nie nur so, oh, der Sturm trifft nicht, deswegen verlieren wir. Ja, man verliert ja auch, wenn man hinten was kassiert. Ist ja logisch. Also aber normalerweise haben sie eine wirklich sichere Abwehr, immer die Top 5 Abwehr in den letzten 3 Jahren gewesen. Torwart ist alles andere als schlecht. Remiro hast du ja gegen PSG auch gesehen, ne? Die Fußabwehr zum Beispiel war auch richtig toll. Mittelfeld mit Brais Mendes, mit Mikel Merino, dem Ex-BVBler, dem sie, glaube ich, in Dortmund auch ein bisschen nachweihen, ist eigentlich ein tolles Mittelfeld. Du hast auf dem Flügel Kubo, der richtig spielstark, dribbelstark ist, aber so vorne den einen Knipser, wie gesagt, ich wiederhole mich ja da, hast du eben nicht. Sie probieren nämlich Verschiedenes aus. Also 3 Spieler wechseln sich vorne in der Sturmspitze sogar ab mit mäßigem Erfolg. Also André Silva kennt man ja von Leipzig und Frankfurt, funktioniert noch nicht richtig, hat in der Liga ein Saisontor geschossen, jetzt am vergangenen Wochenende per Elfmeter in Sevilla, ist aber natürlich auch nicht immer gesetzt, hat, lassen wir mal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle, 18 Pflichtspiele absolviert in der Saison, 2 Türchen, 1 in La Liga. Der andere Stürmer, der vorne drin ist, Umar Sadiq, hat den Kreuzbandriss letztes Jahr, also wurde gekauft, glaubt 2 Wochen später Kreuzbandriss, fiel, keine Ahnung, 10 Monate aus, spielt jetzt auch ab und zu, trifft aber auch zu selten. Ich glaube, 2 Saisontore in der Liga. Und weil die beiden nicht überzeugen, aber beide Sturmspitzen klassischer Natur sind, aber eben zu wenig Tore schießen, spielt auch Mikel Oyarzabal oft falsche 9, der aber kein echter Strafraum-9er ist. Der macht natürlich ab und zu seine Tore, aber allein, dass du da auf dieser wichtigen Position 3 Spieler hast, die immer rotieren, spricht der Bände, dass Emmanuel Alguacil ja auch ein bisschen wahrscheinlich verzweifelt ist und nicht zufrieden ist mit dem Neuner, der ihm zur Verfügung steht, ne? Oder dass es nicht die eine Option gibt, die so gut ist, dass die immer gesetzt ist, sondern da wird rotiert und das hilft einer Mannschaft oft nicht, ne?
Da gibt's doch noch den Traoré, der jetzt beim Afrika Cup war, oder ist es der? Oder verwechsel ich den gerade? Der über rechts kommt bei denen?
Rechter Verteidiger. Traoré ist rechter Verteidiger, der ist gesetzt, ja.
Aber der ist ja zum Beispiel unglaublich schnell, ne? Das ist, oder verhält sich den da? Bin mir gar nicht sicher, aber.
Ja, und Geraldo Becker haben sie jetzt ja noch dazu bekommen. Also der darf dann bald auch falsche 9 spielen. Falsch ist der 9.
Wahrscheinlich, aber ja. Aber auf jeden Fall, man sieht schon, ne? Du hast 3 Spieler für die Position vorne, die sich abwechseln. Also hauptsächlich ist Umar Sadiq gesetzt. Also hat die Mehrzahl der Spiele, ich glaube 20 La Liga-Spiele und insgesamt, glaube ich, 33 Pflichtspiele, aber eben auch nur ab und zu ein Türchen. Das ist halt ein bisschen zu wenig, ne?
Das ist ein bisschen zu wenig. Das ist die Situation bei Real Sociedad und gar nicht zu wenig, sondern eher genug haben wir bei der Roma. Über die haben wir schon kurz gesprochen. Ich glaube, in der letzten Ligatour zumindest kam schon, also den Trainerwechsel haben wir natürlich hier besprochen. Und jetzt muss man sagen, läuft ganz gut.
Genau, kommen wir mal zum Team, das sich relativ wenig Probleme damit hat, offensiv Output zu liefern. Und wenn man ein paar Monate zurückdenkt, dann war das ja alles andere als normal bei der Roma. Ja. Genau, du sagst es, Marius hatte letztes Mal, Pellegrini war ja MVP, der Kapitän der Roma, der eben so für diesen frischen Wind steht. Und wir haben im Januar eben kurz darüber gesprochen, als der Rossi von Mourinho übernommen hat und da logisch große Fragezeichen dahinter waren. Ja, jetzt sind wir knapp 2 Monate später und ja, es sind nur 2 Monate, ist schon klar, aber man sieht halt, dass der Rossi wirklich frischen Wind reingebracht hat. Fangen wir einfach mal an, was er verändert hat, taktisch. Die Roma spielt nicht mehr diesen Umschaltfußball, diesen tiefstehenden Fußball, dieses abwartende System, sondern der
Mourinho-Fußball.
Genau, richtig. Sondern die Roma hat jetzt mit der Rossi halt auch einen, der auf Ballbesitz setzt, der erstmal auf Viererkette umgestellt hat, die Kette schiebt hoch, eine hochstehende Kette, die Außenverteidiger kommen bis zur Grundlinie, ein offensiver Außen mehr als Sharabi von Anfang an vorne links mit drin. Und die Roma hat wieder Spaß. Also es ist wirklich, nochmal, man braucht es vielleicht nicht zu hoch setzen. Es gab jetzt das eine Spitzenspiel in der Serie A, das haben sie gegen Inter verloren. Aber auch da haben sie zur Pause 2-1 gefühlt und am Ende halt noch 2-4 verloren. Ich sage mal, gegen Inter momentan verlieren, das passiert relativ vielen Mannschaften. Aber auch da hat man schon gesehen, die Art und Weise, also die Roma ist wieder mutig. Die Roma läuft den Ball nicht mehr hinterher, wie es Montemarino oft war, um den Ball zu jagen, sondern die Roma läuft jetzt auch viel mit Ball, um ihr eigenes Spiel zu kreieren. Und Pellegrini ist das beste Beispiel. Pellegrini und Dybala sind ja wie auferstanden sozusagen, weil halt endlich wieder das Spielerische viele Spieler in die gegnerische Hälfte bringen, ihnen Optionen bieten. Da legt der Rossi großen Wert darauf und die Mannschaft dankt es ihm. Und dadurch darf man halt auch nicht vergessen, der Rossi hat unter Spalletti als Trainer, als Spieler gespielt und unter Luis Enrique, hat auch gesagt, das waren die zwei Trainer, die bei mir so dass die Liebe zum Trainerdasein, zum späteren entfacht haben. Und du siehst wirklich gewisse Elemente davon, eben dieses Hochschieben, viele Spieler einfach ins letzte Drittel bringen, einfach mutig agieren. Und dazu kommt halt diese emotionale Komponente bei der Rossi, der den Verein halt lebt wie kaum ein anderer. Mhm. Es gibt wirklich schon wunderschöne Szenen, Umarmungen mit Dybala, der ist ihm letzte Woche angesprungen nach dem Treffer Pellegrini. Also dieses römische Positive, das transportiert der Rossi richtig gut, hat eine gewisse Leichtigkeit mitgebracht. Und ein Fakt dazu, finde ich, der beschreibt es wunderbar. Pellegrini und Dybala waren halt auch immer die immer wieder von körperlichen Problemen geplagt, ein Spiel gespielt haben, zwei ausgesetzt oder nicht wirklich sozusagen auch immer wieder von muskulären Problemen halt so in Tritt gekommen sind. Und jetzt gab es vor kurzem, die Roma ist ja gegen Feyenoord in der Verlängerung weitergekommen, da hat Dybala 102 Minuten gespielt und 4 Tage später in der Liga 90 Minuten draufgepackt, mit 3 Toren auch garniert. Also das sind so kleine Zeichen, wo du halt siehst, vielleicht auch die Leichtigkeit, die ein bisschen so mental zurückgekommen ist, hilft halt auch den Spielern, das Ganze ja auch körperlich vielleicht wieder befreiter agieren zu können.
Darf ich trotzdem Wasser in die Suppe schippen? Weil du hast es in einem Nebensatz schon gesagt, aber die Gegner, Hellas Verona, Salernitana, Cagliari Calcio, dann eben gegen Inter 2-4 verloren, Frosinone, der FC Turin und Monza, das war alles in der Liga und eben gegen Feyenoord, im Elfmeterschießen erst weitergekommen und es war ein enges Spiel, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wo Feyenoord auch wirklich seine Chancen hatte. Könnte man auch sagen, ich meine, manchmal passen sich ja dann auch quasi die Leistungen den Ergebnissen an und das kann sein, dass man dann in so einen Lauf reingerät. Aber so die richtigen Prüfsteine waren da doch jetzt noch nicht dabei.
Ja, wie gesagt, das meinte ich ja auch. Also da kommen auch noch, wenn wir uns die Tabelle anschauen, ist ja extrem eng da, Kampf um die Champions League-Plätze. Da kommen auch noch direkte Duelle, definitiv. Aber ich finde, was man eben schon jetzt schon sagen kann, ist, dass einfach frischer Winter ist. Und das, was du angesprochen hast, ja, das waren jetzt vermeintlich kleinere in der Liga. Aber wenn wir ehrlich sind, gegen diese kleineren hat sich die Roma unter Mourinho auch verdammt schwer getan. Und wenn wir uns zuletzt jetzt anschauen, in Monza machen sie 4 Buden. Stimmt. Gegen Torino machen sie 3 Buden. Gegen Frosinone machen sie 3 Buden. Ja, das sind nicht die ganz großen Nummern, aber allein so eine befreit aufspielende Offensive, die war nicht der Normalität oder gehört nicht der Normalität an. Und genau, weil du es hier gerade aufmachst, schau dir jetzt mal an, die Roma hat mittlerweile den 2-besten Angriff der Liga. Und das hat eben viel damit zu tun. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Rossi es schon geschafft hat, so ein bisschen den Staub sozusagen von gerade von den Schultern von so Kreativen ein bisschen erstmal wegzukriegen. Und das würde ich sagen, kann man ihm jetzt schon zugute halten. Nochmal, es sind 2 Monate, da kommt noch viel Zeit, da kommen große Prüfsteine, aber ich finde diese positiven Ansatz, sowohl spielerisch als auch in der Emotionalität, die Roma war ja unter Mourinho auch manchmal, muss man ganz klar sagen, Mourinho durch sein ja, Zutun an der Seitenlinie hat ja auch nicht dafür gesorgt, dass das Ganze befreit oder leicht auf dem Spielfeld abgegangen ist. Da gab es ja immer wieder auch Platzverweise, sowohl von ihm als auch von den Spielern, die sich ein bisschen von ihm haben da auch anstacheln lassen. Und jetzt hast du halt so ein Gefühl, der Rossi hat eine Leichtigkeit einfach zurückgebracht. Und das, finde ich, ist schon eine Qualität, die man ihm erstmal zugestehen kann. Und plus finde ich, also ich war am Anfang, vielleicht erinnerst du noch, schon ziemlich optimistisch. Also ich habe das Gefühl, dass der Rossi alles mitbringt, was ein guter Trainer brauchen kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass er deshalb eine Weltkarriere haben wird. Aber wenn man ihn allein als Spielertyp anschaut, er hat eine Entwicklung durchlebt quasi. Am Anfang war er so ein Heißsporn, ja auch oft vom Platz geflogen, hat selbst mal gesagt, ich bin 90 Minuten immer Box-to-Box einfach gelaufen. Und am Ende war er ein richtiger Stratege, einer, der das Spiel gelesen, gelenkt hat. Und das, finde ich, hat er jetzt sehr gut weitergebracht. Ein Paredes zum Beispiel blüht unter ihm wieder auf, weil er genau die Rolle einnimmt, die der Rossi eigentlich auch hatte. Und was ich auch noch unbedingt erzählen wollte, es ist wahnsinnig angenehm, ihm zuzuhören, über Fußball zu sprechen. Also Pressekonferenzen mit der Rossi, er spricht über Fußball, er erklärt Dinge, er ordnet seine Spieler ein. Das ist wirklich bemerkenswert. Jüngst gab es auf einer Pressekonferenz eine Szene, da hat er so ein bisschen über allgemein, über die Wichtigkeit von Mittelfeldspielern gesprochen. Und dann hat er zum Beispiel erzählt, wenn er an seine aktive Karriere zurückdenkt, hat er gemeint, da gab es manchmal Mitspieler, die haben pro Spiel 10 Grätschen ausgepackt. Davon gab es dann 4 Ballgewinne und sie haben halt tolle Noten in der Sportpresse bekommen, weil die ja so engagiert waren. Und er hat gemeint, ich habe in 10 Situationen nur einmal gegrätscht, aber den 9 anderen habe ich durch mein Zeit herausholen, durch mein Lesen der Räume, durch mein Antizipieren es geschafft, dass die Gegenspieler gut ausgeschaut haben. Und deswegen hat er gemeint, ein Mittelfeldspieler besteht eben auch, oder ein guter Mittelfeldspieler leistet eben auch Dinge, die manchmal unsichtbar sind. Und das sind so kleine Momente, wo du denkst, ach, sowas hörst du dir echt gerne an, weil das klang auch nicht arrogant, so von wegen, hey, ich bin der Rossi, ich bin der coolste Hase von allen, sondern ich finde, der Rossi mit seiner Karriere kann das schon auch begründen, was er alles mitgemacht hat und erlebt hat. Und deswegen ist auch das sehr erfrischend. Und ich bleibe dabei. Ich finde, er hat alles, was man braucht, diese strategische Rolle. Er hat große Erfolge gehabt. Er hat in Rom jahrzehntelang gearbeitet, wo großer Druck drauf ist. Also er weiß, wie man sich in dem, ja, auch in einer vielleicht in einer stressigen Situation bewegen kann. Und deswegen bin ich weiterhin auch sehr, sehr positiv, dass der Rossi diesen Weg weitergehen wird.
Und Notengebung von Spielern. Ich saß wieder daneben, während Kollegen der Boulevardpresse die Bayern-Spieler gegen Lazio bewertet haben. Es ist erschreckend. Es ist wirklich, wirklich, schaut euch diese Noten nicht mal an. Es tut mir leid. Aber das heißt, man könnte so sagen, so befreit, wie jetzt die Roma ausspielt, kann man es zusammenfassen, im Jänner die Roma de Rossi ausspannt und ihm vom Zügel lässt?
Achtung. Jetzt ist der Max wieder mal sehr, sehr in Form, ja. Nee, wie gesagt.
Euer Schweigen spricht ehrlich gesagt dagegen, aber okay.
Ein Punkt noch, den habe ich vorhin vergessen. Ein Wechsel hat vielleicht nur einen gemacht, aber der hat sich sehr gelohnt. Der hat einen Torhüter gewechselt. Svilar, der junge Mann, der war dann entscheidend gegen Feyenoord im Elfmeterschießen, hat 2 Elfmeter gehalten. Rui Patricio, der davor lange dabei war, der immer wieder so ein bisschen seine Wackler hatte. Also da war auch mutig, hat einfach den Jungen gebracht. Und das vielleicht zeigt auch noch mal ein bisschen diesen Mut zum frischen Wind, der momentan belohnt wird.
Eine frische Brise bei der Roma. Sehr, sehr schön. Und dann wollen wir noch mal in die Ligue 1 springen. Michael, du hast ja vorhin schon angekündigt, über wen wir noch sprechen würden, nämlich Lille. Was gibt es denn da so zu erzählen?
Lille ist vor 2 Jahren, oder jetzt mittlerweile vor 3 Jahren, ja, Meister geworden. Sehr überraschend damals mit Christophe Galtier, der dann zu PSG gegangen ist, vorher noch bei Nizza. Und diese Meisterschaft hat alle überrascht damals. Und es war auch so ein bisschen die Frage, wie gehen sie damit um? Und jetzt muss man sagen, sie gehen konstant gut damit um. Also es wird zwar nicht die Champions League, aber es ist wirklich eine Mannschaft oder ein Verein gewachsen, der durch diesen einen Erfolg einen Riesensprung gemacht hat. Damals schon Jonathan David, einer der besten Spieler dort, hätte immer wieder auch in die Premier League wechseln können. Das Kanadier kann natürlich Englisch und hätte da auch hingepasst. Allerdings hat es meiner Ansicht nach auch richtig gemacht. Er bleibt in der Liga A, weil er da eben noch besser hinpasst. Von seinem Spiel her, von seinen Qualitäten her, ist er da einfach ein Spieler, der in der Liga A seine Qualitäten besser ausspielen kann. Jetzt hat er wieder, ich weiß gar nicht aus, 12 Tore hat er, glaube ich, wieder gemacht. Seit der Winterpause wieder das Knipsen angefangen. Und der ist einfach bei Lille ein Riesenfaktor. Und die sind jetzt wieder in den Europacup-Regionen angelangt. Das kann natürlich auch wieder zurückgehen. Wie gesagt, die spielen jetzt gegen Rennes. Es ist ein richtungsweisendes Spiel. Aber mit der Qualität und mit dem Trainer, Paulo Fonseca ist es, den Lille da hat, glaube ich, dass die auch oben mit dabei bleiben. Wenn es auch eine Mannschaft wie Brest zum Beispiel schafft, da immer wieder die Favoriten zu schlagen. Da finde ich Lens wankelmütiger zum Beispiel. Ja, und die sind halt flexibel, der Fonseca hatte ewig sein System, hatte sein 4-2-3-1, hat es jetzt aber ein bisschen modifiziert, also unter anderem mit Nabi Bentaleb, den ich schon vor Schalker Zeiten damals abgeschrieben hatte und während Schalker Zeiten sowieso, der gerade wirklich der als Außenspieler jetzt gerade echt überzeugt, hätte ich ihm nicht zugetraut. Und heute Abend spielen sie auch in der Conference, in der Europa League spielen sie noch gegen Sturm Graz. Da bin ich auch
Conference League war schon richtig.
Conference League. Ja, gibt ja nur drei.
Europapokal.
Im Europapokal spielen sie heute gegen Sturm Graz, genau. Da bin ich auch ziemlich gespannt, ehrlich gesagt, wie das sich dann ausgeht, weil das halt eine Mannschaft ist, die ineinander, wo die Spieler einfach, es hört sich nach einer Floskel an, aber sie scheinen halt zu wissen, was sie zu tun haben. Und vor allem weiß es dieser Fonseca, der einfach ein guter Taktiker ist, der einfach weiß, was er tun muss. Auch mal seine eigenen Ideale überdenkt und der demnach zu einer Weiterentwicklung fähig ist. Und wenn die heute weiterkommen und dann gegen Rennes gewinnen, dann sind die aktuell schon in einer guten Phase, aber lass sie gewinnen, dann haben sie noch diesen Benjamin André drin, der ist Mitte 30. Und hat jetzt über 400 Spiele gemacht, war in Ajaccio zum Beispiel auch und hat einen Körper von einem, was weiß ich, Mitte 20-Jährigen. Ist auch so einer, der diesen Verein ja verkörpert, weil er halt sich unterordnet und genau seiner Aufgabe nachgeht. Das finde ich einfach beeindruckend, dass nach den Erfolgen der letzten Jahre, wo sie echt hätten abheben können, dann durchzuziehen. Deswegen glaube ich, dass das ein guter Verein ist, eine gute Mannschaft, die einiges erreichen kann. Entschuldigung.
Ja, und die jetzt vor den Wochen der Wahrheit steht. Also du hast es schon angekündigt, gegen Rennes jetzt richtungsweisendes Spiel. Dann spielt man gegen Brest, die sind aktuell immer noch Zweiter. Dann spielt man gegen Lens, die sind Siebter. Dann spielt man gegen Marseille, Lens ist Sechster. Dann spielt man gegen Marseille, die sind Siebter. Und dann gegen Monaco, die sind Dritter. Also sprich, alles einmal außenrum, außer PSG. Das sind jetzt die Gegner der kommenden Wochen. Und ich würde sagen, da sind wir in 4 Wochen, also Anfang April, sind wir ein bisschen schlauer und können sagen, genau, ob es Lille vielleicht wieder geschafft hat in die Champions League.
Genau, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall interessant, wenn Nabil Bentaleb in der Champions League zu sehen. Ich kann es kaum aussprechen, ja.
Ja, ich hätte Bentaleb auch nicht mehr auf dem Flügel nochmal erwartet. Aber gut, so ist das eben, dass das dann alles so funktioniert. Wir lassen uns überraschen. Wir gehen auch nochmal nach Spanien und jetzt wollen wir über Mallorca sprechen, die uns ja schon untergekommen sind als das Team, das eben ins Finale eingezogen ist, was San Sebastian nicht geschafft hat. Alex, was ist darüber hinaus noch zu sagen?
Ja, wenn man über Real Sociedad spricht, muss man natürlich über Mallorca sprechen, die eben Real Sociedad rausgeworfen haben im Pokal. Das war wirklich die große Überraschung. Die wenigsten hätten wahrscheinlich damit gerechnet. Also mit einem 0-0 im Hinspiel habe ich persönlich zum Beispiel gerechnet, weil das klar war, die einen schießen aktuell keine Tore, die anderen werden hinten defensiv stehen. Dann geht's halt 0-0 aus, aber dann dachte, glaube ich, der Großteil der La Liga-Menschen wie ich, ja, Real Sociedad wird das halt im Rückspiel dann schaukeln und dann gewinnen sie da halt 1-0, 2-0, weil sie ja zu Hause gespielt haben. Aber nee, Elfmeter verschossen, Real Sociedad, du hast es angesprochen in der regulären Spielzeit, Mallorca schoss dann das 1-0, gab zwar den Ausgleich, aber im Elfmeterschießen setzte sich Mallorca durch und es ist ein Sensationseinzug ins Pokalfinale. Ich glaube, der vierte überhaupt in der Vereinsgeschichte. Einmal haben sie den Pokal schon gewonnen, aber ja, konnte man überhaupt nicht mitrechnen, dass dieses kleine Mallorca da im Pokalfinale stehen wird. Vor allem ist ja nicht so, dass sie irgendwie eine tolle La-Liga-Saison spielen, dass die da irgendwie Siebter, Sechster, Achter sind, ne? Wo du sagst, die haben so einen Lauf in der Saison, da gelingt alles und dann klappt mal der Durchmarsch ins Finale. Nee, die sind weiterhin unten drin im Abstiegskampf, wie jedes Jahr 5 magere Saisonsiege in 27 Spielen. Also da kannst du auch nicht von toller Form sprechen, aber eben in den K.O.-Spielen waren sie, ja, mit ein bisschen Glück, ne, Elfmeterschießen, waren sie eben da. Und jetzt am Wochenende haben sie auch den FC Girona 1-0 geschlagen. Also hier Selbstvertrauen getankt, das Momentum mitgenommen. Und Girona haben sie auch davor im Viertelfinale zu Hause im Pokal eliminiert. Also irgendwie, als es drauf ankam, waren sie jetzt dreimal da und zeigt auch auf, wenn sie gegen eine größere Mannschaft spielen, eine Mannschaft, die das Spiel macht, dann sind sie sehr happy damit, sich hinten reinzustellen, unfassbar gut und eklig zu verteidigen und ja, kaum sind sie da kaum zu knacken und dann gibt's halt den ein oder anderen Nadelstich und so haben sie jetzt beachtliche Resultate eingefahren.
Wie, darf ich kurz fragen, wir hatten doch in der vergangenen Saison noch diese beiden, der zu PSG gegangen ist, der Lee, ne? Der war doch in Mallorca, oder? Und, ja. Und der bei Sociedad ist, ist der Kubo? War der auch bei Mallorca?
Der war auch bei Mallorca.
Die haben sie ja beide verloren. Und jetzt haben sie nur noch diesen Moriki. Spielt er noch?
Wechselt sich ab. Stürmer haben sie 3. Kyle Larin. Ich glaube, man spricht ihn Larin aus, weil er Kanadier ist. Aber ich habe bei der Sohn auch Larin gehört. Mein Französisch ist immer wackelig. Sorry dafür. Und Abdon Pratz ist auch von. Also sie haben 3 Stürmer, oft mit einem Zwei-Sturm-System. Aber da haben sie, ja, 3 Männer, die aber regelmäßig Tore schießen. Also sowohl Moriki als auch Pratz machen da ihre Türchen und ja.
Also die ersetzen quasi aber dann nicht 1-1 diesen Kubo und den Lee, die ja wirklich.
Nee, das sind Mittelstürmer. Kubo war ja rechts außen, wie genau. Bei, also das ist auch.
Ja. Ja, und der Moriki ist ja auch schon, der ist auch schon Mitte 30 oder was? Der ist, also ich fand den immer einen unglaublich intelligenten Spieler, aber halt auch halt irgendwann ein bisschen.
Ich glaube, letztes Jahr hat er 2-stellig getroffen. 12, 14 Tore, irgend sowas. Und jetzt spielt er nicht mehr ganz so regelmäßig, also ist nicht mehr gesetzt, dass er jedes Spiel über 90 Minuten macht, weil sie eben 3 da vorne haben. Aber absolut verlässlich. Also die Ausbeute der 3 Stürmer, die sich da auch abwechseln, die ist jetzt alles andere als schlecht. Wie gesagt, wenn sie gewinnen, oft mal ein 1-0 und dann ein Tor von Moriki oder Abdon Pratz und dann kannst du auch mal ja Girona 1-0 schlagen.
Und Morici, ein Satz dazu, der war ja davor bei Lazio und da hat es nicht funktioniert. Also ist auch das beste Beispiel dafür, dass gerade solche Spieler dann auch in einem Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen, genau das dann liefern können, weil in Rom, da haben einfach die Tore gefehlt und da war dann der Druck auch groß und da waren alle Beteiligten froh. Also er war, glaube ich, froh, dass er nicht mehr da war. Lazio war auch froh, aber du siehst halt, dass es halt nicht immer daran liegt, dass ein Spieler nicht, dass er nicht Qualität hat, sondern dass es halt darum geht, den auch in dem Umfeld einzusetzen. Und deswegen aus Rom kommen jetzt immer wieder auch mal Blicke rüber, wo so, ui, aber so wie wir den jetzt da sehen, so haben wir den nicht kennengelernt.
Ja, 29 ist er übrigens. Ja. Er sieht ein bisschen älter aus, ne?
29? Ach Gott.
Ja. Wettergegerbtes Gesicht, hätte ich jetzt fast gesagt.
Aber Mallorca, dieses harte Klima auf Mallorca, das sieht man ja auch mit den deutschen Rentnern an, wenn sie zurückkommen.
Aber der hat doch auch den Spielstil von so einem total abgeklärten Neuner, der seit Jahren international spielt und halt, oder? Das ist doch so ein, er steht vorne, weiß genau, also spielt, also lässt seine Bälle prallen und so, macht nicht genau, zu viel, aber dann macht er halt das Tor, wenn es wichtig ist und Kopfball so.
Ganz stark, genau.
Kopfballstark genau.
Ist er, genau.
29, ich war nicht.
Ist sehr, sehr guten Körper.
Oh Gott.
Ja, aber da sieht man doch mal, wie gut du dich gehalten hast. Also, weil er sieht wirklich aus. No look shaming, aber also ich hätte es jetzt auch nicht gedacht.
Stark. Ja, ich habe halt nur dieses schlimme Wetter auf Mallorca, habe ich halt gemacht.
Eben, das fehlt uns halt einfach. Aber sag doch ganz kurz, Alex, also wir gucken uns natürlich das Pokalfinale an und Athletic wird gewarnt sein. Die haben gesehen, was Real Mallorca kann. In der Liga ist es so, ich dachte eigentlich, dass die zwischendurch schon mal richtig in Abstiegsnöten gewesen wären, aber ich sehe jetzt kein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz gewesen und sie gewinnen eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt. Acht ganz Punkte genau. Vorsprung sind es da. Das heißt, da ist jetzt auch nichts zu befürchten.
Da ist nichts zu befürchten. Irgendwie holen sie, ja, typisch spanische Abschiedskandidaten. Ne? Es kann auch immer mal 8 Spiele ohne Sieg geben, wo sie irgendwie 3 Tore schießen oder 4. Das haben die spanischen Abschiedskandidaten einfach immer drin, dass sie wenig Tore schießen. Meistens ist aber die Abwehr so stabil, dass sie auch wenig kassieren. Da sind dann viele 0-0s und 1-1 dabei. Sie schießen ja, glaube ich, jetzt muss ich mal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle, ja, 24 Tore in 27 Spielen. Ne? Ist jetzt nicht so prickelnd, haben aber, glaube ich, im unteren, also in den Bottom 10, meine ich, die beste Abwehr. Und da siehst du eben, da wird auf Stabilität gesetzt. Muriqi und Co. machen oft das wichtige 1-0, das dann halt mal wieder zu 3 Punkten reicht. Gerne auch in direkten Duellen gegen Cadiz oder Granada oder wie sie alle heißen. Also in entscheidenden Phasen holen sie immer wieder wichtige Siege, sind einfach auch sehr, sehr schwer zu schlagen. Sehr, sehr schwer, dass du 2 oder mehr Tore gegen sie schießt. Und so holst du einfach immer wieder deine Punkte und ja, bleibst regelmäßig über dem Strich. Also ich glaube, auch ich hatte sie sowohl letztes Jahr als Abstiegskandidat getippt, als auch dieses Jahr. Aber irgendwie mit Javier Aguirre, dem alten Vereinsmann, ne, dem Mexikaner, der gefühlt, glaube ich, schon bei 15 Vereinen auf 5 Kontinenten war, holen sie in entscheidenden Momenten immer wieder die Punkte. Also halten die Klasse, das ist ja eh schon eigentlich das Maximum. Aber dass du dann ins Pokalfinale einziehst und auf dem Weg dahin eben Real Sociedad ausschaltest, davor Girona und jetzt auch in La Liga Girona besiegst, ist bemerkenswert. Jetzt am Freitag übrigens, wenn man ein kleiner Blick nach vorne, spielen sie gegen Barca, die anderen Katalanen. Da kann man dann mal sehen, was sie gegen dieses Top-Team so auf dem Kasten haben. Im Hinspiel ging übrigens 2-2 aus gegen Barca zu Hause. Und da waren sie, meine ich, sogar 2-0 in Front, Mallorca. Also irgendwie, in bestimmten Momenten sind die einfach sehr präsent und holen Punkte oder Siege.
Also wirklich. Frage ist jetzt, darf man das Mallorquiner als Katalanen bezeichnen?
Nee, Girona meinte ich. Ach so. Sie haben gegen Girona jetzt gewonnen und spielen jetzt gegen die anderen Katalanen Barça am Wochenende.
Ich habe auch, ich glaube, man hat es mir auch angesehen, ich war auch kurz auf derselben Schleife.
Vielleicht habe ich es schlecht formuliert.
Noch ganz kurz, weil du es nur erwähnt hast, Javier Aguirre, der Trainer, wirklich interessant. Also der hat schon trainiert in Mexiko, bei Atletico war er. Er war in Japan, er war bei Ägypten und natürlich auch ein paar Stationen in Spanien. Also
du nimmst zu viel vorweg, Max, das sollte doch noch später.
Oh nein!
Das tut mir leid. Nein, ist doch. Aber ich.
Ja, aber die Leute wissen ja noch nicht, in welcher Kategorie. Vielleicht wird er ja der Pechvogel des Monats und den haben wir neu eingeführt.
Vielleicht.
Wir tun einfach so, als wäre nichts passiert und sprechen über die Serie A. Ich wollte jetzt eh über Bologna sprechen, meine Güte.
Apropos starker Trainer, oder?
Ja, apropos starker Trainer, apropos starke Saison von Bologna. Die werden aber nicht schlechter.
Genau, also ja, das Schöne ist auch, wir reden heute nicht über Thiago Motta, weil da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber kurz zur Einführung, Bologna hat am Wochenende das 6. Spiel in Folge gewonnen, sie sind mittlerweile souveräner Tabellenvierter, haben bei Atalanta auswärts gewonnen, beim Lehrmeister von Thiago Motta, bei Gasperini, haben Rückstand gedreht, haben das zuletzt auch gegen Lazio auswärts gemacht, auch einen direkten Konkurrenten nach 0-1 noch 2-1 gewonnen, sie haben die Fiorentina geschlagen, also alles Mannschaften, die ja auch bei ihnen im Dunstkreis sind. Also nochmal, 6 Spiele in Serie, wenn es die Inter nicht gäbe, dann wäre Bologna im Moment das heißeste Team der Liga, sind sie auch zusammen mit Inter, ganz klar. Und wir haben über Thiago Motta gesprochen, das ist alles weiterhin noch großartig. Sie haben nämlich, das ist beeindruckend, gerade jetzt gegen Atalanta und gegen Lazio, da waren sie nicht unbedingt die Besseren. Aber sie gewinnen dann diese Spiele trotzdem. Und ich finde das in einem Club wie Bologna, der ja traditionell, sage ich mal, noch nicht über viele Jahre diese Winner-Mentalität haben kann, finde ich, ist da ein großer Pluspunkt. Und da sind wir logisch auch bei Thiago Motta, weil der das halt einfach ausstrahlt, weil der das der Mannschaft weitergibt, weil er so viel erreicht hat. Hat jetzt jüngst auch mal ein schönes Zitat gesagt. Er hat gemeint, bei Bologna zu spielen ist gar nicht so einfach, ist nicht für jeden. Bei mir spielt nur, wer extrem hungrig ist. Und das siehst du auch in den Rotationen. Ganz viele Spieler, er hat nicht seine 13, 14, 15 Mann, das sind 17, 18 und die reinkommen, liefern dann auch. Also da hat Thiago Motta, wie gesagt, was Großartiges geschaffen, aber ich wollte heute über den Mann im Hintergrund sprechen, weil Thiago Motta und Zirkzee und Co., da haben wir schon drüber gesprochen und das stimmt auch alles weiterhin, die sind logischerweise weiterhin die prägenden Faktoren, aber es gibt einen Sportdirektor und der heißt Giovanni Sartori. Der sagt vielleicht nicht so viel was daran liegt, dass der sehr gerne im Hintergrund agiert und auch gar kein großes Interesse daran hat, medial groß beleuchtet zu werden. Aber das ist ein unfassbar spannender Mann und auch jetzt wieder der Architekt dieser Mannschaft. Müssen wir ein bisschen zurückgehen, vielleicht erinnern sich von euch ein paar, es gab mal Anfang der 2000er Chievo-Verona, das Märchen von Chievo-Verona. Chievo, ein ganz kleiner Stadtteil oder Teil von Verona, also nicht Hellas-Verona, sondern Chievo. Die haben lange Serie A gespielt, was wirklich Il Miracolo del Chievo, also das war das Chievo-Wunder bezeichnet wurde. Die haben ein Jahr sogar Champions League Quali gespielt, die fliegenden Esel. Genau, richtig, sehr schön. Das war der Trainer damals, war Luigi Del Neri, der war später dann auch bei Juve. Die haben es sogar mal in die Champions League Quali geschafft, als wirklich extrem kleiner Verein. Und da war Sartori der Sportdirektor. Also, wir lernen, er ist schon seit Anfang der 2000er sehr lange dabei. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Wir haben in den letzten Jahren hier Gott sei Dank sehr oft über Atalanta gesprochen und dementsprechend auch sehr oft über Gasperini. Wer war von 2014 bis 2022 der Sportdirektor bei Atalanta? Giovanni Sartori. Also auch da immer der Mann im Hintergrund. Es heißt auch, dass es mit Gasperini gar nicht immer so leicht war. Also die zwei sind auch starke Charaktere. Die sind auch immer wieder, haben sich aneinander gerieben, aber die Energie, die dabei entstanden ist, wenn man sich die Entwicklung von Atalanta anschaut, war mehr als positiv. Und da sind wir ja beim nächsten Punkt. Schauen wir uns mal an, wer in diesen Jahren bei Atalanta halt alles da sozusagen verpflichtet wurde und wer dann große Karrieren gestartet hat. Da war eben Sartori dahinter, der Mann, der das Ganze eingetütet hat. Und jetzt, seit 2022, also wir reden erst seit eineinhalb Jahren oder seit jetzt knapp zwei Jahren, ist er bei Bologna. Und macht halt da einfach genau weiter. Also holt die richtigen Spieler. Und ich muss jetzt wirklich zuletzt immer wieder so ein bisschen an das Duo Giuntoli-Spalletti bei Napoli zuletzt denken. Alle verbinden den großen Erfolg von Napoli letztes Jahr mit Spalletti, völlig zu Recht. Aber er hatte halt eben auch einen Sportdirektor dahinter, der ihm das Material geliefert hat, mit dem er dann wunderbar arbeiten konnte. Und ich finde, diese Parallele sieht man jetzt bei Bologna wunderbar. Du hast einen tollen Trainer, der seinen Weg gehen wird, gar keine Frage, aber du hast halt eben auch einen Sportdirektor, der ihm das liefert und vor allen Dingen bei Bologna auch mit Mitteln, die jetzt logischerweise nicht mit denen von Juve, Milan, Inter, Napoli vergleichbar sind. Kommen wir jetzt ja auch auf ein paar Namen, zum Beispiel Zirkzee, den hat Sartori für 8,5 Millionen geholt. Oder Lewis Ferguson, der Kapitän mittlerweile, Schotte, letztes Jahr glaube ich schon 8 Tore, jetzt ist er wieder bei 7, hat einen Siegtreffer gegen Atalanta gemacht, den hat er für 1,5 Millionen geholt. Und ja, wie viel die mittlerweile wert sind, glaube ich, kann sich jeder ausmalen. Ferguson ist bei Juve auf dem Zettel schon länger, Zirkzee ist bei Milan und allen möglichen Großen auf dem Zettel.
Angeblich Ausstiegsrückkaufoption für Bayern für 40 Millionen, also gut verhandeln kann er auch.
Ja, und Achtung aber, das glaube ich könnte für Bayern-Fans interessant sein, es heißt, dass Bayern beim Weiterverkauf, also sollte Bologna ihn woanders hin verkaufen, zwischen 30% und 40% beteiligt wird. Also da müsste man dann sagen, wenn das stimmt, dann hat Bayern da gut verhandelt, ja, okay, weil nochmal, Zirkzee wird früher oder später für viel Geld wechseln, im Moment, wie er aussieht. Und dann ist halt die Frage, ob die Bayern sich dazu entscheiden, ihn selbst zurückzuholen oder falls er irgendwo anders hin verkauft wird, glaube ich, würden sie einen ordentlichen Batzen Geld sozusagen bei ihnen landen. Zirkzee, Ferguson, die Liste ist lang. Am Wochenende gegen Atalanta standen 6 neue in der Startelf. 2 kamen auch noch rein. Also das nur, um zu zeigen, die Leute, die Sartori auch diesen Sommer geholt hat, funktionieren. Riccardo Calafiori ist ein wunderbares Beispiel. Da war ein großes Roma-Talent. Ging dann in die Schweiz, zu Basel, ist so ein bisschen vom Radar verschwunden. Den hat Sartori jetzt zurückgeholt und der ist jetzt kurz davor, in der Nationalmannschaft zu debütieren. Ich glaube, der hat gute Chancen, dass Spalletti ihn mitnimmt, weil er auch da, auch das ist ein Merkmal von Bologna, der war ursprünglich Außenverteidiger und Thiago Motta hat ihn jetzt zu einem spielstarken Innenverteidiger umgemünzt. Wirklich Spieleröffnung, dann ein großes Plus, aber auch defensiv wahnsinnig gesteigert. Ist jetzt bei Juve auf dem Zettel, Spalletti hat ihn auf dem Zettel, also so viel zum Thema, Sartori findet Spieler, die weiterzuentwickeln sind, die Thiago Motta weiterentwickelt. Und das alles halt mit begrenzten Mitteln. Das ist wirklich fantastisch. Ein, zwei ganz nette Anekdoten zur Sartori. Der ist mittlerweile 66, also haben wir ja schon gesagt, ist lange dabei. Hat kein WhatsApp und ist wirklich noch so ein bisschen oldschool. Er hat gesagt, vor der Corona-Krise hat er kein einziges Spielervideo angeschaut. Er hat die Spieler immer live vor Ort angeschaut. Er hat gesagt, klar, mit Corona musste er dann irgendwann auch auf Videos zugreifen. Da ging es ja teilweise nicht mehr anders. Und er hat zu seiner Atalanta-Zeit pro Jahr 200 Spiele beobachtet.
In persona.
In persona. Also so viel zum Thema. Fleiß, reinknien, im Hintergrund halten. Du wirst kaum Interviews von Sartori hören, weil er gar nicht die große Bühne will. Deswegen war auch, weil oft die Frage, ja, warum waren der nie bei Juve, Milan, Inter? Ich glaube, das will der gar nicht, weil er dann automatisch noch mehr auch medial im Fokus stehen würde. Aber wenn du dir halt anschaust, was er mit Chievo geschaffen hat, was er mit Atalanta geschaffen hat und was er jetzt mit Bologna schafft, dann ist das was, ja, was sehr für ihn spricht. Und wie gesagt, diese Symbiose zwischen Sartori und Thiago Motta, also der richtige Trainer verknüpft mit dem richtigen Sportdirektor, kleiner Wink vielleicht auch Richtung Neapel, ist nicht ganz verkehrt, einen Sportdirektor zu haben, der seine Sache gut macht. Und deswegen Sartori so ein bisschen, ja, hätte man vielleicht auch als Unsung Hero nehmen können, aber ich finde,
ist ja fast zu kurz gewesen.
Ich wollte gerade sagen, also um das mal rauszuarbeiten, ist wirklich, wirklich großartig, was Bologna da macht.
Bei meinem Pech heute hätte ich dich gefragt, wer ist eigentlich der Sportdirektor bei,
ja,
bei Bologna?
Ja, aber da wärst du nicht der Einzige, Max, weil wie gesagt, das hat System, dass er nicht so im Fokus ist. Und ja, großartige Geschichte. Und
hat ja auch in Hoffenheim gescoutet, Stefan Posch. Spielt ja jetzt bei Bologna Stamm, so wie ich es hier sehe.
Absolut, ja, ist ein total wichtiger Faktor. Über Porsche haben wir eh schon gesprochen. Remo Freuler hat er zurückgeholt. Der gibt Stabilität auf der 6. Also auch eine gute Mischung. Bologna hatte jetzt am Wochenende wieder einen Altersschnitt von 25,0. Also ist eine sehr junge Mannschaft, aber dann halt punktuell mit einem Freuler, mit einem Posch, der ja auch schon einiges erlebt hat. Auch Spieler, die, ja, da passt halt einfach, die Mannschaft ist gut zusammengestellt. Und wenn eine Mannschaft gut zusammengestellt ist, würde ich sagen, dann lohnt es sich auch mal ein bisschen genauer auf den Sportdirektor zu schauen.
Aber
und
absolut.
Ganz letzte Klammer dazu, die haben ja im Sommer viele wichtige Leute verloren. Deswegen war ich am Anfang auch gespannt, wie die sich halten würden. Da war Dominguez, Argentinier, der in die Premier League gewechselt ist, Schouten, der zurück nach Niederlande gegangen ist. Das war die Doppelsechs, das war das Herzstück der Mannschaft. Arnautovic sozusagen, der nicht mehr da war. Gary Medel, ganz erfahrener Mann. Und trotzdem hat es Sartori wieder geschafft, das zu erneuern. Und ein letzter Satz dazu, gerade die Verpflichtung von Zirkzee, würde ich mal sagen, passt wirklich perfekt in diese Denkweise rein, denn Zirkzee wurde geholt vorletztes Jahr, als Arnautovic noch da war und hat so ein bisschen im Schatten von Arnautovic hat er sich halt entwickelt und dann wurde Arnautovic verkauft und viele haben gedacht, oh, Bologna und Arnautovic, oh, das wird ganz schwer, aber nein, dann war Zirkzee da und der war schon ein Jahr da, hat gelernt, hat von Thiago Motta gelernt und spielt jetzt diese überragende Saison, also auch da Weitblick bei den Transfers, Giovanni Sartori Masterclass.
Aber wirklich. Und jetzt dann am Samstag um 18 Uhr.
Genau.
Heimspiel gegen Inter.
Gegen Inter. Dazu noch, Bologna hat in dieser Saison nur ein einziges der Spiele gegen die Großen verloren. Am ersten Spieltag gegen Milan. Seitdem gegen Milan, Inter, Juve, Napoli. Alle nicht verloren. Gerne mal reinschauen. Das dürfte nicht ganz schlecht werden.
Treffen die Teams aufeinander, die jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen haben. Also die beiden heißesten Teams der Liga. Dann lasst uns doch mal unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Ich habe ja zum Glück nicht alles gespoilert. Zum Glück können wir damit noch anfangen. Wir beginnen mal mit dem MVP und Michael überrascht uns da mit einem komplett unbekannten Namen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wer ist dein MVP?
Ja, noch nie gehört. Jonathan Kloss, der aber trotzdem schwierige Monate hinter sich hat. Also im Winter war so ein bisschen, gab es so ein bisschen Probleme. Ihm wurde vorgeworfen, er sei ein bisschen abgehoben, würde sich zu viel oberlehrerhaft einbringen. Ja, er hat dazu geschwiegen. Er ist dann am Ende nicht gewechselt, man wollte ihn loswerden, so kam so ein bisschen rüber, kam so rüber, als wollte man ihn loswerden. Jetzt ist er nicht gewechselt, ist dann hat dann aber weitergespielt, hat geschwiegen zu den Vorwürfen. Er sei eben arroganter geworden, seit er von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Und hat jetzt auf dem Platz aber gezeigt, dass er trotzdem einfach ein wichtiger Faktor ist, dass er Riesenflanken schlagen kann, dass er wichtig ist als Anführer auch und dass er vorne gefährlich und hinten trotzdem gut stehen kann, egal ob es jetzt in der Fünferkette hinten ist oder in der Viererkette. Ich kann wenig dazu sagen, ob er tatsächlich arrogant ist. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber natürlich, wenn diese Gerüchte aufkommen, dann kommen sie normalerweise nicht von ungefähr. Aber trotzdem muss man sagen, dass er das mit Leistung bestätigt. Dann ist der Charakter im Endeffekt auch egal, wenn er die Leistung bringt.
Ja, und man muss dazu sagen, also wir hatten mit Muriqi jemanden, der mit 29 aussieht wie mit 35 und mit Klaus haben wir jemanden, der aussieht wie 25 und er ist 31. Ich konnte das gerade gar nicht fassen. Und das ist natürlich der Arminia Bielefeld, Jonathan Klaus, falls ihr euch das gefragt habt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau.
Sehr, sehr schöner MVP. Vielen Dank. Alex, wen nominierst du in La Liga?
Ich habe den Ersatztorwart von Mallorca nominiert. Also es wird eine bisschen eine kleine Mallorca-Folge, merkt man schon, ne? Aber warum ist er Unsung Hero? Also es passt wahrscheinlich nicht besser, dieser kleine Award, als auf den Ersatzkeeper von Mallorca, der in der Liga ja gar nicht spielt, denn da ist er ja die Nummer 2, aber man kennt das Modell ja von vielen Vereinen, vor allem in Spanien hat das Tradition, dass im Pokal der zweite Mann ran darf. Und er hat in der regulären Spielzeit einen Elfmeter gehalten in San Sebastian von Brais Mendes und hat dann von Mikel Oyarzabal im Elfmeterschießen den ersten Elfmeter gehalten. 2 Elfmeter in einem Spiel. Also der Finaleinzug, der geht hauptsächlich auf seine Kappe und deswegen der Unsung Hero von mir, um es mal kürzer zu machen. Denn wie gesagt, er spielt ja nicht viel. Also man kann ja nicht viel über ihn sagen. Dominik Greif, Slowene ist er, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, selten im Mittelpunkt, aber in dem Halbfinale war mal entscheidender Mann im Mittelpunkt eben.
Geschickt. Aber ist er jetzt Unsung Hero oder ist er MVP?
Beides für mich. Nee, MVP. Dann machen wir MVP.
Bei, Profi.
Ich bin selbst durcheinander gekommen. Ich bin tatsächlich selbst durcheinander gekommen.
Ich übrigens auch,
glaube ich, ja. Unsung Hero, MVP haben wir ja, dann hast du ja vorhin ein bisschen gespoilert. Unsung Hero.
So. Okay, ich sehe schon, ich muss hier meine Notizen minütlich quasi aktualisieren. Jetzt bin ich gespannt, was ich bei dir machen darf, Christian. Sebastian.
Entwirre mal die Verwirrung, Christian.
Soll ich einfach mal, ich nehme einfach mal einen MVP,
beides.
Oder?
Ja, nimm doch mal einen MVP.
Ja, also ich finde, da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben jetzt nicht über Inter geredet, haben wir ja schon, aber was Inter gerade abliefert, ist ganz, ganz großes Kino und da landen wir unweigerlich bei Simone Inzaghi. Also was Inzaghi mit dieser Mannschaft gemacht hat oder immer noch macht, ist herausragend. Also wir haben viel über Inter ja oft geredet, die letzten Jahre defensive Stabilität, aber was Inzaghi mit dieser Mannschaft jetzt auch offensiv entwickelt hat, das ist unglaublich. Sie haben jetzt am Montag haben sich schwer getan gegen Genoa, 2-1 gewonnen, aber in den 4 Spielen davor in der Liga jeweils 4 Tore erzielt. Also Inter ist im Moment eine Maschine und warum ich Inzaghi da unbedingt nehmen wollte, es funktionieren jetzt auch die nicht immer spielen. Es gab jetzt zuletzt, hat 3-mal Calhanoglu gefehlt. Die Rolle von Calhanoglu haben wir ja auch schon thematisiert. Jetzt hat Christian Aslani für ihn gespielt. Das ist der kleine Bruder von Calhanoglu, so nennt er ihn, kümmert sich immer um ihn, hat auch schon vor Wochen gesagt, werdet sehen, Aslani ist auf einem super Weg. Aslani hat jetzt gegen Genoa getroffen, hat in den 2 Spielen davor die Fäden im Zentrum gezogen als Regisseur. Und wenn dann, finde ich, solche Spieler, die oft in der zweiten Reihe sind, wie Aslani, Sanchez funktioniert, De Frey spielt gerade für Acerbi, dann landet man unweigerlich beim Trainer, weil der im Moment nicht nur die Top 11, 12, 13 sozusagen auf dieses Niveau gehoben hat, sondern wirklich die komplett, also alle Spieler unter Inzaghi entwickeln sich im Moment weiter oder sind auf einem anderen Niveau und dementsprechend, es heißt, aus Italien hat man jetzt vernommen, dass er auch auf der Liste von Liverpool sein soll, aber es heißt, dass er sich unfassbar wohlfühlt in Mailand, der wird, glaube ich, auch in Kürze verlängern, also Inzaghi und Inter im Moment einfach nur ein ganz großes Kino.
15 Punkte Vorsprung auf Juve, 13 Gegentore erst nach 27 Spielen mit 69 Toren. Der beste Angriff der Liga. Es ist aktuell noch nach Leverkusen, weil die nur nicht verloren haben in allen Pflichtspielen, aber auf jeden Fall zweit heißestes Team der Liga, kann man, der Europas, kann man eigentlich schon sagen. Also das ist vorne wie hinten.
Ja, und eins, weil wir vorhin, wir haben wenig über die Champions League gesprochen, klar, die haben jetzt das schwierige Rückspiel bei Atletico, aber ich würde sagen, wenn sie da weiterkommen, also Inter im Moment, weil sie auch diese Wettkampfhärte in K.O.-Spielen haben, das haben sie letztes Jahr schon gezeigt, da ist ja Inzaghi auch ein Experte, quasi dieses 180 Minuten Hin- und Rückspiel, und jetzt haben sie einfach noch mehr viel Selbstsicherheit aus diesem letztjährigen, zwar verlorenen Champions League-Finale, aber die Art und Weise, wie sie City die Stirn geboten haben, das haben sie perfekt weiter transportiert und haben sich offensiv unfassbar weiterentwickelt. Schaut euch mal an, ja, sie spielen mit Dreierkette, aber schaut euch mal an, wo Pavard und Bastoni in Ballbesitz spielen. Also die Abläufe von Inzaghi sind im Moment herausragend.
Und sie können das auch irgendwie verkraften, dass ja ein Sommer so klein ist.
Anscheinend, ja. Geht sogar das.
Also dann ist er auch mein MVP, wenn Simone Inzaghi sogar das hinbekommt. Absolut fantastisch. Also Inter, wirklich, schaut euch das nochmal genauer an und mal die ganzen Storylines, die ja auch zum Teil aus der Bundesliga kommen. Pavard und Sommer und so weiter. Es ist sehr, sehr faszinierend. Faszinierend ist auch, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, welche Awards jetzt noch bei dir offen sind, Michael. Da musst du mir jetzt helfen. Also Jonathan Klaus, hast du mir jetzt MVP gesagt? Ist er, bleibt es so? Wer ist dein Unsung Hero?
Ja, nehmen wir ihn doch als Unsung Hero, Unsung deshalb, weil er ja in Ungnade gefallen war im Winter, aber jetzt doch hervorgeschnellt ist auf dem Platz. Dann nehmen wir doch, weil Valuable, also Most Valuable Player würde passen auf die Ligue 1 selber, weil die natürlich jetzt gerade in Verhandlungen sind wegen der Namensrechte für ihre Liga, die vergeben sie im nächsten Jahr wahrscheinlich neu, weil McDonald's bereit ist, 20 Millionen zu zahlen pro Saison. Aktuell ist es noch Uber Eats, die zahlen 16 Millionen, also ein deutlicher Sprung nochmal. Uber Eats war offenbar auch bereit, mehr zu zahlen, aber McDonald's hat dann auch nochmal aufgestockt. Also die wollen unbedingt diese Namensrechte und ja, das dann ein bisschen zu einer skurrilen Liga-Benennung führen würde, aber gut, Uber Eats ist ja auch schon, ja,
die, ich glaube doch. Wusste ich es gar nicht bis zu den Verhandlungen, dass es, dass dieser Sponsor gerade Sponsor der Ligue 1 ist. Das ist gut an mir vorbeigeflogen.
Ja, es ist, die treten halt vor allem im Wappen in Erscheinung. Also so groß in der Werbung werden jetzt nicht aufgezogen, aber du kennst sie, also es ist alles unterbewusst, Max, deswegen wird es bei McDonald's genauso sein. Und ja, die hatten schon für die Live-Wetten, hatten sie schon mit Infront einen riesen Deal geschlossen, ich glaube über fast 160 Millionen oder was. Also die hätten, obwohl man muss sagen, also die Liga hätte wahrscheinlich gern unsere Probleme mit irgendwelchen Tennisbällen, weil die haben halt dann die Probleme mit Glasflaschen oder was, die dann geworfen werden. Das ist eine andere Geschichte, aber die haben halt ihren Sponsor und verhandeln jetzt munter weiter, und es läuft alles oder es deutet sehr viel gerade auf McDonald's hin. Mit 20 Millionen pro Jahr ist dann die Ligue 1 für mich der MVP.
Also ist das auch ein guter Deal, weil ich habe mich gefragt, naja, 20 Millionen, das sind ja ein bisschen mehr als eine Million, wenn man die jetzt gleich verteilen würde an alle Ligateilnehmer.
Naja, es ist ein besserer Deal als bisher, also insofern ist es schon ein guter Deal, aber natürlich ist es kein Vergleich, also ganz klar. Man muss auch sagen, die Ligue 1 ist immer noch ein bisschen unterm Radar, was das Interesse in anderen Ländern angeht. Also da ist Deutschland deutlich weiter und kann dementsprechend auch mehr verlangen. Und ich meine, sie nennen sich auch selber La Ligue des Talents, also die Liga der Talente. Also es ist schon noch ein Schritt bisschen bis zu einer wirklich großen Liga, die auch deutlich mehr verlangen kann dann.
Okay, die ganze Liga als MVP. Alex, bei dir, wer ist dein MVP?
Nee, oder MVP war ja Greif. Ich habe es jetzt selber nochmal sortiert im Kopf und hier auf meinem Zettel, den ich dir ja vorab geschickt hatte.
Ja, genau.
Also Unsung Hero ist, jetzt sind wir bei ihm, Mallorca-Coach Javier Aguirre. So, und jetzt darfst du vorbeten, wo er überall war.
Habe ich das noch offen? Das muss ich mal gucken. Man sieht mich hier sehr schnell rum. klicken. Nee, ich habe es natürlich nicht mehr offen. Hast du es? Also Mexiko, Japan, er war bei Atletico, er hat bei verschiedenen spanischen Teams noch Stationen gemacht und zwischendurch war er bei Teams, wo ich mir nicht sicher war, sind wir jetzt in Portugal oder in Spanien. Ich vermute, wir sind in Spaniens zweiter Liga da gewesen.
Ich habe es auch nicht offen, weil ich dachte, du liest es vor. Ich wollte es ja vorher nicht, dich nicht abwürgen, aber ich habe es ja gemacht.
Einfach eine gut geölte Maschine, liebe Hörerinnen.
Ja. Also auf jeden Fall Ahn Sang-hyo, warum? Naja, logisch, ne? Er zieht mit ihnen, also er hält jedes Jahr die Klasse, auch das, ich hatte es ja schon angekündigt, hatte ich ihnen so nicht zugetraut. Sie werden auch dieses Jahr, glaube ich, die Klasse halten, zumindest haben sie die Widerstandsfähigkeit dafür. Also er wurde ja damals, glaube ich, unter der Saison vor jetzt 2 Jahren, 1,5 Jahren, als wirklich nur als Retter geholt, ne, als Feuerwehrmann. Und weil er ja 15 Stationen davor hatte und ich glaube seit 30 Jahren Trainer ist, dachte ich mir auch, wow, das ist jetzt nicht so die inspirierende Wahl, die mir jetzt so viel Hoffnung macht, aber nee, hält die Klasse, also hat da eh schon aus meiner Sicht überperformt. Und wenn er sie jetzt ins Pokalfinale führt, ne, und er schlägt Girona, er knüpft Barca-Punkte ab, hoffentlich nicht am Freitag, aber eben im Hinspiel, in der Hinrunde. Also er ärgert auch immer wieder die Großen. Mallorca hat, spielt eine tolle Saison aus mit dem Pokalfinale, ne? Das ist einfach eine historische Chance, dass sie mal wieder einen Titel gewinnen können. Und deswegen ist der Coach, der tolle Arbeit leistet, mein Unsung-Hero.
Sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt natürlich offen. Monterrey, Leganés, Ägypten, Alvada, Japan, Espanyol, Barcelona, Real Saragossa, Mexiko, Atletico, Osasuna, Mexiko, Pachuca und Atlante. Das waren seine Stationen.
Wo warst du jetzt unsicher, ob es Portugal oder Spanien ist?
Ja, ehrlich gesagt, bei keinem von beiden. Jetzt wusste ich. Ich habe vorhin nur so quer gelesen, als ich diese Station genannt habe. Es sind hier sehr viele Tabs. Christian kann es bezeugen. Und was soll ich denn machen, wenn ihr dann zwischendurch noch ständig eure Kategorien wechselt, die ihr mir angekündigt habt? Bei dir habe ich mir gar nichts aufgeschrieben, Christian. Ich weiß nicht, ob du es mir nicht geschickt hattest oder ob wahrscheinlich habe es ich.
Na schau, da kommt jetzt die kleine Überraschung. Ich habe mich für Stanislav Lobotka entschieden. Wir schauen kurz nach Neapel. Da war ja auch vieles los. Marius zuletzt ja auch darüber geredet. Napoli hat in der vergangenen Woche erst Sassuolo 6-1 vom Platz gefegt und jetzt am Wochenende gegen Juve gewonnen 2-1 und wer weiß, was das Juve-Spiel in Neapel ist, das wichtigste Spiel des Jahres, dementsprechend euphorisch waren auch, ja, die Szenen im Stadion war wirklich sehr schön.
Also für beide oder nur für
Neapel? Also für Neapel auf jeden Fall, für Juve, da gibt es viele andere auch, also klar, da ist wahrscheinlich mit Inter und so nochmal das Größere oder auch, aber hatten wir schon die Geschichte, der Süden, der sich versucht, gegen den wirtschaftsstarken Norden aufzulehnen. Und da ist Juve einfach das Symbol in Neapel. Und deswegen, es gab wunderschöne Szenen am Wochenende. Aurelio De Laurentiis ist sitzend gehüpft. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen. Gab wunderbares Bild, weil das ganze Stadion dann eben gesprungen ist. Und sehr schön. Worauf ich hinaus wollte, die Herren Osimhen und Kvaratskhelia machen wieder das, was sie letzte Saison sehr regelmäßig gemacht haben. Haben jetzt in den 2 Spielen zusammen 6 Buden gemacht. Osimhen 3, Kvaratskhelia 3. Dementsprechend ist logisch der Fokus wieder sehr auf ihnen. Aber ich habe mir eben Lobotka rausgegriffen, weil Napoli in dieser Saison 3 Trainer, Systemumstellungen, gerade zuletzt unter Mazzarri auf 5er Kette, abwartend, agierend, also nicht das, was die Mannschaft eigentlich ausmacht. Und der am meisten Runden gelitten hat, war Lobotka, weil das Spiel so ein bisschen an ihm vorbeiging. Zuerst schon bei Garcia, der sehr viel vertikal gespielt hat und jetzt unter Mazzarri dann, weil es da eigentlich mehr um das Spiel gegen den Ball ging. Und Calzona, der neue Trainer jetzt, der Lobotka eben aus der slowakischen Nationalmannschaft kennt. Die beiden haben da zusammen sozusagen auch die Quali zur EM geschafft und Calzona hat sofort verstanden, dass Lobotka wieder das zentrale Element dieser Mannschaft sein muss und dementsprechend, ja, es wird wieder viel über Kvaratskhelia und Osimhen geredet, aber den Aufschwung, den Napoli jetzt so langsam nimmt, der liegt auch daran, dass Lobotka wieder viel zentraler ist, viel mehr Ballkontakte hat, viel präsenter ist. Das tut Anguissa auch wunderbar gut. Also Lobotka plus Anguissa waren jetzt auch wirklich viel, viel stärker als in den Wochen davor und deshalb der Unsung Hero.
Absolut perfekt. Dafür ist diese Kategorie da. Dann springen wir noch ein letztes Mal in die Ligue 1. Michael, was ist dein Moment der letzten Wochen gewesen?
Ich glaube, das war der Moment, als Kylian Mbappé ausgewechselt wurde und nicht auf die Bank gegangen ist, sondern auf die Tribüne sich neben seine Beraterin und Mutter gesetzt hat. Also er steht einfach auf Symbolik anscheinend. Ne?
In welchem Spiel war das? Also war das bevor oder nachdem er bei Macron gegessen hat mit El Khalifi?
Ich glaube, das war davor. Ich meine, es war Rennen. Lass mich lügen. Auf jeden Fall ist er zur Halbzeit ausgewechselt worden. Hat sich, ja, er verhält sich ja schon immer mal wieder wie so ein wandelnder Scheidungsgrund. Und deswegen hat er dann auch, ja, hat er sich auf die Tribüne gesetzt, so weit wie möglich vom Trainer und von seinen Kollegen weg. Ja, diese Symbolik, natürlich hat man die auch aufgegriffen. Es geht da darum, um die Distanz, die zwischen ihm und dem Coach ist. Danach haben sie beide wieder versucht, die Wogen zu glätten. Luis Enrique hat dann gesagt, er muss sich halt auf die Zeit vorbereiten, wenn Mbappé dann in Klammern endlich weg ist. Und Mbappé hat dann, er ist ohnehin sehr diplomatisch unterwegs, zumindest in der Öffentlichkeit. Zumindest das, was er sagt auch. Und aber an gewollter Symbolik nicht zu übertreffen, dieser Moment meiner Ansicht nach.
Es war im Auswärtsspiel bei Monaco gegen Adi
Hütter. Monaco war es, entschuldigen Sie.
Mbappé in die Knie gezwungen, so wie wir das alle auf unserer Bingo-Karte hatten vor dieser Saison. Aber das war ja, glaube ich, nicht alles, was an Mbappé jetzt bemerkenswert war. Du hast mir geschrieben, erst beleidigt, dann beeindruckend. Was war denn dann das Beeindruckende? Reden wir jetzt dann über die Champions League oder was?
Wir reden jetzt über die Champions League, genau. Ja, er lässt sich halt anscheinend nicht davon leiten dann, ne? Also er wurde ausgewechselt, alle haben spekuliert, ja, darf er dann in der Champions League wenigstens spielen? Er hat gespielt, er hat getroffen, zwei Tore, hat das Spiel eigentlich entschieden mit zwei Weltklasse-Aktionen. Also er lässt das alles dann, so viel ihm anscheinend egal ist, zum Beispiel, ob er jetzt Kapitän sein darf, er durfte übrigens Kapitän sein, aber nur weil Marquinhos gefehlt hat, wie viel Einfluss er jetzt im Verein hat, das ist ihm alles nicht egal, aber dann ist es ihm wiederum egal, wie viel Trubel um seine Person eigentlich ist. Er kommt dann auf den Platz, macht halt diese zwei Tore, PSG kommt völlig locker weiter. Zeichnet schon einen großen Spieler aus, dass er sich von sowas dann nicht leiten lässt. Also ich persönlich mag ihn jetzt nicht, aber das ist einfach stark. Nach so einem Gerede, nach diesem Wechsel, der verkündet wurde, obwohl er einen ganz anderen Kommunikationsplan hatte, also er wollte das eigentlich anders und er vor allem selber verkünden, das ist dann durchgesickert im Club, das hatte den Verantwortlichen auch übel genommen, da gab es dann auch immer mal wieder Schwächephasen, muss man sagen, in der Liga, aber dann in der Champions League hat er halt geliefert. Und das ist schon beeindruckend für mich, ja, genau.
Da war er da, hat im Grunde Real Sociedad allein so ein bisschen aus dem Wettbewerb genommen, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Was die Frage aufwirft, Alex, was ist dein Mallorca-Moment des Spieltags? Nein, da hast du jetzt mal was anderes gewählt.
Da habe ich was anderes. Moment des Spieltags ist leider ein sehr unschöner, ein sehr bitterer, ne? Die Horrorverletzung von Diakabi, von Valencia, dem Verteidiger im Ligaspiel gegen Real Madrid, hat ja wirklich diesen Spieltag leider im Negativen sehr, sehr überschattet. So viel Positives ist auch gar nicht passiert, also ich hätte es am liebsten auch nicht erwähnt, aber es ist einfach, die bittere, unschöne, hässliche Geschichte dieses Spieltags, eine ganz, ganz schlimme Verletzung. Totalschaden im Knie, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ich glaube, er wird heute am Donnerstag operiert, dann weiß man genau, was alles gemacht wurde und was alles kaputt ist, aber das ganze Knie soll offenbar hinüber sein und zwar so schlimm, dass er bei positivem Heilungsverlauf, heißt es zumindest vorab, vor der OP, 9 bis 12 Monate ausfällt, bei positivem Heilungsverlauf. Bei weniger positiven droht ihm sogar das Karriereende, weil eben das komplette Bein, das komplette Knie hinüber ist. Also er muss erstmal wieder schauen, dass er überhaupt, ja, dass der Fuß, das Knie vernünftig funktioniert, dass er normal laufen können wird in vielen, vielen Monaten. Und erst dann ist überhaupt daran zu denken, ob er wieder Fußball spielen können wird. Diakabi ist 27 Jahre jung, ne? Also ganz, ganz, ja, schlimme, bittere Geschichte und deswegen leider ein sehr unschöner Moment des Spieltags bei mir.
War das denn im Zuge eines Fouls? Weil ich hatte von der Verletzung gelesen, ich hatte aber auch gelesen, wenn ihr ein Video davon seht, schaut es euch nicht an. Und
ich habe mich auch daran gehalten. Deswegen werde ich es nicht en Detail wiedergeben können, aber auch wollen. Zusammenprall mit Tchouaméni, irgendwie verheddert, halb im Rasen, halb im Gegenspieler und dann, ja. Sei es drum. Also ganz, ganz bitter, ne?
Aber absolut. Und das aber halt auch so interessant, weil die Geschichte, die von diesem Spiel geblieben ist, war der verfrühte Schlusspfiff, mit dem Real Madrid mutmaßlich der Sieg nach Aufholjagd genommen wurde. Und diese Verletzung war aber dann so, also so eine Unterstory, dass ich jetzt mal vermuten würde, viele Hörerinnen und Hörer haben das gar nicht mitbekommen.
Genau, aber deswegen wollte ich es auch erzählen, weil ich glaube, also in ganz Deutschland hat das jeder mitbekommen, dass Real Madrid da eigentlich mit Schluss pfiff das 3-2, schoss nach Bellingham, köpfte ein. Und der Schiri pfiff ab beim Moment der Flankenabgabe. Und weil es ja drei Pfiffe sind, war der erste, als die Flanke ausgeführt wird. Der zweite ist der Ball in der Luft. Der dritte ist, als Bellingham köpft. Aber ich glaube, das hat man in ganz Deutschland wirklich ja rauf und runter gelesen und gesehen. Und deswegen dachte ich mir, die Diakabi-Story, die soll wirklich nicht unterm Laster fallen, weil das ist eigentlich die größere Geschichte eben im leider sehr negativen Falle für den armen Kerl. Aber ja, der andere Moment, den kann man natürlich auch Schlusspfiff da nennen.
Ich wollte es eben nämlich deswegen dazu sagen, weil die Verletzung war ja kurz vor Schluss. Und wenn man sich eben fragt, wie kam es überhaupt auch zu dieser langen Nachspielzeit und auch zu dieser Konfusion, und ich will jetzt nicht den Schiedsrichter in Schutz nehmen, das war natürlich eine sehr unglückliche Situation und so weiter, aber das fand ich schon interessant. Ich habe das dann nämlich erst dann im Nachhinein gecheckt, dass quasi beides schon so ein bisschen miteinander zusammenhängt, nämlich zeitlich, dass es eben erst diese ganz schlimme Verletzung gibt, eine 89. Minute, dann die Auswechslung und dann kommt dieses ganze Nachspielzeit.
Ja, 8 Minuten Nachspielzeit und in der 9. Minute der Nachspielzeit oder 9 plus sogar wäre eigentlich das Tor gefallen. Er hat dann abgepfiffen. Also wer längere Ausführungen dazu haben will, kann ich kleine Werbung machen im Tic-Tac-Podcast. Habe ich mit Nils Kern, dem alten Madridista, natürlich etwas länger und ausführlicher darüber gesprochen. Denn es war natürlich der große, große Aufreger in der Liga. Ne,
ja, aber da wart ihr euch doch sicher einig. Das ist völlig, völlig gerecht.
Nee, Da muss sich jeder einig sein. Ich pfeife ja selber auf ganz niedrigem Niveau ab und zu Spiele. Und man weiß ja eigentlich, um es ganz kurz nur auszuführen, als Schiedsrichter machst du dich ja angreifbar, wenn du in einer Flanke oder in einen Schuss abpfeifst, sei es zur Halbzeit oder ne, zum Schlusspfiff. Deswegen macht man das als Schiedsrichter nicht. Also man hat doch eigentlich das Fingerspitzengefühl, dass man da nicht reinpfeift. Von daher einfach absolut unerklärlich wie ein Profi-Schiri, der ja, glaube ich, auch UEFA- und FIFA-Schiri ist, ne, dass einem so ein Rookie-Mistake dass er so einen Fehler macht, ist wirklich unerklärlich. Und wie gesagt, er hat ja Real Madrid wirklich ein Tor geklaut dadurch.
Ja, aber wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so lange darüber reden. Real wird trotzdem Meister. Jude Bellingham wird irgendwann wieder spielen. Wichtig ist, dass Diakabi nochmal Fußball spielen kann. Und das hoffentlich auch nicht so lange dauert. Und dann haben wir auch noch einen Moment des Spieltags, vielleicht der Saison, in der Serie A?
Ja, ich muss an Alex anknüpfen. Es sind zwei Momente. Also muss leider auch traurig anknüpfen. Domenico Mimmo Berardi hat sich am Wochenende die Achillessehne gerissen. Berardi, Europameister von 2021, wäre logisch jetzt auch für diese EM ein Mann gewesen. Und spielt ja bei Sassuolo, die diese unfassbar schwierige Saison spielen, die hinten drin sind, die seit Wochen nur verlieren, die den Trainer gewechselt haben, die jetzt mittlerweile wirklich sogar Vorletzter sind. Und Berardi war so der Hoffnungsschimmer, der war davor wochenlang verletzt, kam jetzt zurück und bei seinem Comeback bei der 0-1-Niederlage gegen Hellas, Achillessehnenriss, also EM aus, sowieso klar, die Prognosen gehen auch Richtung womöglich 8, 9, 10 Monate. Und wer weiß, Spinazzola zum Beispiel hat sich ja bei der EM die Achillessehne gerissen. Der ist leider danach nicht mehr der geworden, der davor war. Also ganz bitterer Moment für Berardi, für Sassuolo in der aktuellen Situation und auch für die italienische Nationalmannschaft. Aber der zweite Moment, und den müssen wir halt auch noch aufgreifen, ist Paul Pogba. Es ist jetzt seit wenigen Tagen offiziell, die Sperre wurde bestätigt, seine Dopingsperre. 4 Jahre hat er bekommen. Und ja, dementsprechend das Thema Karriereende ist da jetzt logisch auch großes Thema. Wir hatten ja schon damals gesprochen, glaube ich, es war im Herbst, als da rauskam. Jetzt ist es einfach offiziell. Ja, ganz bittere Entwicklung logischerweise. Also ich glaube, es hat einiges darauf hingedeutet, dass es in die Richtung geht. Ich glaube, es gab wenig Gründe, zumindest was man öffentlich mitbekommen hat, dass er da eine Chance hat sozusagen, das Ganze irgendwie noch zum Positiven zu wenden. Und irgendwie halt auch zu Pogba, der irgendwie, ja, ist auch, ich meine, Michael kann es ja auch wunderbar einordnen, er hat wahnsinnig viel erreicht, aber doch vielleicht auch vieles nicht erreicht, was er eigentlich mit seinen Qualitäten hätte machen können. Alessandro Matri Teamkollege von ihm damals bei Juve hat dieser Tage gesprochen über ihn und das fand ich echt sehr treffend. Er gemeint, er war auch nach seiner Juve-Zeit immer mit Pogba noch in Kontakt, also als Pogba hier wieder zu United zurückgegangen ist. Und er hat gemeint, über Pogba wurde manchmal in der Öffentlichkeit ein falsches Bild gezeichnet. Er hat gesagt, so dominant und so selbstbewusst, wie er auf dem Feld immer war oder aufgetreten ist, war er abseits des Feldes nicht. Und er hat erzählt, gerade diese United-Zeit hat ihm sehr zugesetzt. Da war ja Mourinho damals da und Mourinho hat es ihm nicht leicht gemacht öffentlich. Und er hat gemeint, da hat er sehr darunter gelitten, weil er eben sehr sensibel ist. Und er hat gemeint, er weiß von Pogba, dass er zu United zurück ist und unbedingt sozusagen seinen alten Leuten wieder zeigen wollte, dass er sie mitreißt. Und das ist eben nicht gelungen. Und bei Juve war jetzt die Geschichte ja im Prinzip ähnlich. Er kam zu Juve zurück mit riesen Erwartungshaltung und konnte es da auch nicht zeigen. Und jetzt wollen wir nicht spekulieren, brauchen wir auch nicht ins Psychologische rein. Ich weiß logisch nicht, ob das damit zu tun hat, dass es am Ende dazu kam, dass er letztes Jahr im Sommer auf der Vorbereitungstour in den USA anscheinend eben an den Juve-Ärzten vorbei zu einem Mittelgriff, das eben auf der Dopingliste war. Das will ich gar nicht bewerten, aber Fakt ist, sowohl seine zweite Zeit bei United als auch seine zweite Zeit bei Juve verlief halt alles andere als so, wie er sich's vorgestellt hat. Und wie gesagt, Matri meinte, er ist sehr sensibel, auch wenn es auf dem Feld komplett anders rumkommt. Und deswegen jetzt ein ja, sehr, sehr trauriges Ende, würde ich mal sagen.
30 Jahre ist er jetzt alt, für 4 Jahre ist er gesperrt, er ist Weltmeister, vierfacher italienischer Meister, Europa League-Sieger, die Nations League hat er gewonnen, Pokale hat er gewonnen in England und in Italien, also
ja.
Und dennoch wäre mehr möglich gewesen, absolut. Das allein zeigt schon, was für ein Spieler Paul Pogba ja wahrscheinlich war, muss man sagen. Am 14. September in der Sendung haben wir darüber geredet, ich werde es auch nochmal verlinken, da haben wir die Hintergründe, die du ja auch kurz angerissen hast. Nochmal kurz angesprochen.
In 4 Jahren unterschreibt er bei Getafe, wirst du schon sehen, wenn er wieder zurück ist.
Okay,
der die hat geben nicht gerne dem einen oder anderen eine zweite Chance, der zwielichtige Hintergründe hat. Ne?
Ja, aber ist doch schön, dann in 4 Jahren wird es die Ligatour immer noch geben. Wahrscheinlich werden wir uns dann mit Hologrammen irgendwie persönlich sogar nebeneinander sitzen auf einer Wetten-das-Couch. Dann wird uns das ja Fabian sicherlich mitbringen als Moment der Saison und wir werden darüber reden. Da freue ich mich doch schon drauf. Ihr drei, das hat mir sehr große Freude gemacht. Ich muss nochmal kurz durchzählen. Uli Hebel hören wir gleich noch. Herzlichen Dank an Alex Troika. Danke, dass du wieder mit dabei warst.
Sehr gerne, sehr gerne.
Danke an Christian Bernhard. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und sehr schön, Michael Postel, dass du es mal geschafft hast. Schön, dass du hier warst.
Dankeschön, ebenso. Vielen Dank, dass ihr noch auf mich setzt.
Darf ich abschließen? Natürlich. Darf ich abschließend noch einen Querverweis einbauen, Max?
Natürlich, logisch.
Wer nicht genug von Christian und mir hat, es gibt beim Tiki-Taka-Podcast auch einen YouTube-Kanal und Christian und ich werden mit dem Kollegen Nils Kern natürlich am Sonntag voraussichtlich eine kleine Special-Folge aufnehmen. Also wer da Bock drauf hat, mehr von Christian und mir zu hören,
ja,
der sei gespannt und abonniere den YouTube-Kanal vom Tiki-Taka-Podcast sehr gerne.
Heißt es,
wartet da was auf euch.
Heißt es, ich darf jetzt auch sagen, dass alle den Kicker lesen sollen?
Das
Montag und Donnerstag, nötig, Leute.
Also, lest alle den Kicker, schaut alle The Zone, hört den Tiki-Taka-Podcast, abonniert alle Gäste überall, wo sie nur verfügbar sind. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch den Radflug hören. Was ihr aber definitiv macht, liebe Hörerinnen und Hörer, ist jetzt dranbleiben, denn jetzt geht's weiter mit Uli Hebel. Uli Hebel ist jetzt da. Uli, ich freue mich. Schön, dass du es geschafft hast.
Grüß dich.
Zwischen mich auch. 1000 Moderationsjobs, so muss man sagen. Ey, das ist schon cool, dass du die Ligatour da noch reinquetscht. Vielen Dank dafür. Und du hast auch wieder 2 Themen mitgebracht. Mit was möchtest du starten? Mit dem etwas positiveren oder dem etwas negativeren?
Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Negativen an, dann haben wir es weg, oder?
ja, machen wir es. Auch die Fans des betroffenen Vereins. Also liebe Manchester United-Fans, ihr müsst jetzt stark bleiben. Warum? Was ist denn los bei United? Also 44 Punkte, Rang 6, klar, das ist nicht ganz so gut, wie es dem Anspruch entspricht, aber dem Anspruch läuft mir ja schon mehrere Jahre jetzt hinterher. Was ist das Problem, Uli?
Also ich mach's gleich teilpositiv, dann ist es nicht ganz so schlimm, glaube ich, zu hören. Die Ergebnisse sind okay. Dass jetzt gegen Manchester City am Wochenende nichts ging, ist, glaube ich, einigermaßen eingepreist. Inzwischen, das muss man immer dazu sagen, inzwischen, das wäre früher fürchterlich gewesen, sowas überhaupt zu sagen, im Kontext Manchester United, dass das einigermaßen okay wäre zu verlieren, aber ich glaube, das ist inzwischen fast schon normal. Ansonsten sind die Ergebnisse okay. Was positiv ist, ist die Defensive, also alles, was bei Ten Hag gegen den Ball läuft, da bin ich einigermaßen einverstanden damit. Gibt dann ein, zwei, drei Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber alles in allem ist es okay. Mit dem Ball ist es wie zu allerschlimmsten Ole Gunnar Solskjaer-Zeiten.
Ehrlich?
Ja, also verlassen sich komplett auf Einzelaktionen und oder Konter. Mehr ist nicht drin. Dann sind sie auch nicht schlecht, wenn sie das machen. Aber das ist mir bedeutend zu wenig im Moment.
Das hätte ich ehrlich gesagt von Ten Hag so nicht erwartet. Da hat doch eine Transformation stattgefunden in den letzten Jahren.
Ich muss jetzt mal mir die Zeitlinie vor Augen führen. Also es war so, dass er zu Beginn der letzten Saison, es war dann sein erstes Jahr, also es fühlt sich für mich schon wieder an wie 10 Jahre, aber weil ich schon so viel drüber gesprochen habe und immer wieder die verschiedenen Umbauten mitgemacht habe. Also zu Beginn der Saison wollte er recht aggressiv spielen gegen den Ball und wollte auch einfach eher ballbesitzorientiert und etwas riskanter, sage ich jetzt mal, am Ball. Das hat er aber dann nach 2 Spielen schon holen müssen, weil sie da ja 2-mal so hoch verloren haben, gleich zu Beginn der Saison. Ein enormes Sicherheitssystem eingebaut. Das war dann gut, ergebnistechnisch gut. Es war halt so, wir haben am Stück 1-0 gewonnen und 2-1 und so. Und dann irgendwann hat es nochmal etwas geöffnet hinten raus in der Saison, um es dann zum Schluss wieder komplett einzukassieren. Und in dieser Saison sind sie eigentlich überhaupt nie reingekommen mit Spiel am Ball. Also wirkt, es ist jetzt nicht nur ein Ten Hag-Thema, muss man auch ehrlich sagen, sondern lag an der Fitness der einzelnen Leute, die einfach nicht da war. 2, 3, 4, 5 Themen rundherum, für die er überhaupt nichts kann, dass Anthony sich einfach wie ein Vollarschloch, sorry, aber ist ja so, benommen hat und dann die Jadon Sancho-Geschichte etc. etc. Und das führte auch irgendwann dazu, plus eben auch wieder Fitnessprobleme, dass er dann einfach ein Sicherheitssystem eingezogen hat und da sind wir jetzt und das geht jetzt so circa seit 2 Monaten. Ich sage immer, ich finde, er kontrolliert, was er kontrollieren kann, Ten Hag, aber ich weiß nicht, ob das genügend ist an positiven Prozess für ein zweites Jahr bei Manchester United. Ist auch nicht das erste Mal, auch das muss man dazu sagen, dass ein Trainer nach Sir Alex Ferguson insbesondere in der zweiten Saison dann so richtig abstürzt, in Anführungszeichen. Aber wir kommen ja sicherlich auch gleich noch drauf, haben sich ja ein bisschen was getan im Board bei United. Und das könnte dann schon sein, dass das irgendwann mal Ten Hag zum Verhängnis wird, weil ich eben nicht glaube, dass das den Leuten, die da das Sagen haben, genügt, weil man sich ja an sich tendenziell eher verschlechtert als verbessert in der laufenden Saison jetzt. Und das Geld ist ja trotzdem drin in dem Verein. So ist es ja nicht.
Ja, und vor allem, es gibt halt keinen Mittelweg bei United. 14 Siege, 2 Unentschieden, aber 11 Niederlagen. Das ist halt nach 27 Spielen einfach viel, viel, viel zu viel. Eigentlich musst du da dankbar für sein, dass du dann noch Sechster sein kannst. Das hat auch damit zu tun, dass eben im Mittelfeld der Premier League es wenige gibt, die so richtig mal längerfristige Serien haben starten können, weil irgendwann kommt immer einer aus den Top 4 und gegen den verlierst du halt dann und dann sind sie gebrochen. Genau. Das ist das Problem. Aber dann lass doch mal kurz über das, was neben dem Feld passiert ist, sprechen. Denn ich hatte das Gefühl, das hat schon für eine kleinere Euphorie zumindest gesorgt, dass eben mit Jim Ratcliffe ein neuer Miteigentümer ins Board gekommen ist.
Ja, also ich meine, auch da muss man jetzt wieder einordnen, sagen, ganz gleich, wer den Glazers Anteile abnimmt, das würde als positiv gesehen werden, weil recht viel schlimmer geht's nicht. Also mir würden noch 2, 3 Individuen einfallen, aber die haben mit Fußball nichts zu tun. Deswegen, das ist erstmal positiv. Und ja, haben einen neuen CEO installiert, nachdem die beiden davor, Woodward und dessen Kumpel, es war ja eigentlich nie eine Renovierung auf der Position, sondern es war einfach nur Woodwards Studienkumpel Richard Arnold, die übernommen haben, die einfach nichts mit Fußball zu tun haben, die reine Banker waren und die einfach auch nie getan haben, was man bei Manchester United hätte tun müssen. Also die gar nie so angepackt haben, wie sie es hätten tun müssen. Jetzt kommt jemand von Manchester City, der einen Riesenruf genießt auf der Insel, vorher auch schon für Barcelona und vor allen Dingen das dortige Marketing verantwortlich war in der Guardiola-Zeit. Das heißt, das scheint jemand zu sein, der sie wirklich weiterbringt. Auch auf anderen Positionen räumen sie auf. Dafür ist Jim Ratcliffe bekannt, der reichste Mann Englands, der nicht lange wartet. Also wenn er nicht überzeugt ist von jemandem, dann, so sagt man zumindest, räumt er recht schnell auf. Ich kenne den jetzt aus England auch nicht besonders gut. Der war ist in Nizza auch noch. Und da weiß man, dass der die Leute holt, denen er vertraut. Und das finde ich jetzt aber erstmal gar nicht so schlecht, weil da ist über all die Jahre, ist sich's gemütlich gemacht worden und sehr, sehr, sehr viel Amigo-Wirtschaft betrieben worden im Verein selbst. Der ist halt immer noch gut genug aufgestellt, sodass das nie großartig auffällt, weil der Verein halt international so beliebt ist, dass die Absätze und sowas immer da sind. Selbst wenn es eben nicht mehr, das hat man ja früher immer befürchtet, selbst wenn es eben nicht mehr regelmäßig für Champions League Fußball reicht. Aber, dass da jetzt was passiert, ist gut. Sie sind jetzt auch ein Director of Football, weiß gar nicht, ob das jetzt sogar schon durch ist, aber da hatten sie auch einen dran, der ja einen sehr hohen, großen Ruf genießt auf der Insel, der sowohl im Jugendbereich als auch im Profibereich als auch im Übergangsbereich große Arbeit geleistet hat. Und deswegen bin ich da jetzt erstmal positiv. Kann aber eben auch zur Folge haben, und das liest man auch schon, dass Ratcliffe ein großer Zidane-Fan sein soll, dass der überlegt sozusagen, den auch abzulösen, würde er Zidane bekommen. Das ist jetzt erstmal konjunktiv, aber kann man sich irgendwie schon auch vorstellen, dass Zidane vielleicht sagt, naja, es ist ja ganz okay.
Ja, da habe ich jetzt gehört, dass für Zidane tatsächlich die Premier League nicht in Frage kommen soll. Von einem, der sonst auch oft hier in dieser Runde zu begrüßen ist. Ihr könnt mal alle kombinieren, liebe Hörerinnen und Hörer, ob euch einfällt, wer da die Quelle sein könnte. Aber das sind ja eh alles Spekulationen. Aber kannst du uns noch mal kurz erklären, wie jetzt dann die Eigentümerstruktur ist? Weil die Glaciers sind ja noch drin. Jim Ratcliffe ist mit dazugekommen. Warum werden jetzt dann trotzdem so viele Prozesse angestoßen, obwohl er ja Minderheiteneigentümer ist? Ist es, weil da auch, also weil die Glaciers froh sind, dass es jetzt jemand macht, weil das quasi Teil seines Einstiegs war? Was ist da eigentlich passiert?
Also die Glaciers haben ja nie großartig Interesse gehabt an dem Verein. Das war ja immer nur ein Vehikel, um Geld rauszuziehen sozusagen. Und Jim Ratcliffe ist qua seines Vermögens sozusagen immer jemand gewesen, der Spaß dran hatte, mit seinem Geld im Fußball was zu bewegen. Und deswegen versucht der so viel zu bewegen sozusagen. Also der hat ja grundsätzlich jetzt erstmal nur, auch da muss man mal vorsichtig sein, aber bis zu 25%. Ich habe noch nie von genau 25% gelesen. Weiß ich allerdings auch nicht. Das ist auch gar nicht so leicht. Und diese Ineos, der ja sozusagen dann die Gruppe ist, die United dann über Sir Jim Ratcliffe, der ist halt nur das Gesicht, wie in allen englischen, oder nicht in allen, aber in den allermeisten Konveraten dann sozusagen der Fall ist. Und der Grund ist einfach das, dass Ratcliffe sich, also sagt man zumindest, auch da, ich weiß nicht, ob das stimmt, der würde sich schon vorstellen können, Mehrheitseigner bei United zu werden, also mindestens 51% zu haben. Und man geht auch davon aus, dass die Glaciers irgendwann einmal bereit wären, komplett zu verkaufen. Das war ja durchaus schon, also bevor dieser Deal jetzt über die Bühne ging, war davon auch schon immer zu lesen. Es ging ja ewig lang, diese Übernahme. Und da war schon auch davon zu lesen, dass eventuell die Glaciers sogar komplett alles abgeben würden. Das ist die große Frage, tun sie es? Tun sie es noch? Was müsste passieren, dass sie es tun? Die sprechen ja nicht. Also man weiß ja nie ganz genau, was sozusagen die Idee hinter dem ist. Aber ich würde mal tippen, dass die jetzt erstmal warten. Es gibt auch wiederum Berichte, auch da weiß ich aber nicht, ob das stimmt, dass Ratcliffe seine Anteile erhöhen könnte. Also Avram und Joel Glazer, die ja dann als Jungs sozusagen übernommen haben, sollen angeblich den Deal gemacht haben, dass die Möglichkeit sogar gibt, dass Ratcliffe das Ganze erhöhen könnte. Aber das müsste dann wiederum die Premier League genehmigen, etc. etc. Also das ist alles ein bisschen schwierig und wie immer, wenn die Glaciers involviert sind, nie transparent. Also du weißt halt nie ganz genau, was ist überhaupt das Interesse dahinter. Man hat sich ja lange gefragt, was ist überhaupt deren Interesse, ja, Manchester United zu haben, zu besitzen. Man glaubt das jetzt zu wissen, nämlich dass man sagt, okay, gut, solange das Marketinggeschäft mit United funktioniert, dann können sie halt Geld rausziehen. Die haben sich ja dann auch Anleihen überschrieben, sodass sie dann wiederum sich selbst Miete bezahlen, etc. etc. Da kannst du schon mal Geld rausziehen. Aber warum sie es zum aktuellen Zeitpunkt noch halten, ist die große Frage. Vielleicht ist es aber auch nur eine Frage des Angebots tatsächlich. Aber es ist, also ich habe das noch nicht so ganz herausfinden können. Mir hat es auch der Kollege aus England, der in der Regel ganz gut auch vernetzt ist im Verein, mit dem habe ich auch über diese ganze Übernahmethemen gesprochen. Radcliffe ist wohl auch grundsätzlich etwas, wie soll man sagen, etwas medienfreundlicher. Also der gibt hier und da mal so einen Hintergrund. Bei den Glazers war da gar nicht dran zu denken. Also die haben die nie zu Gesicht bekommen, selbst die Beatwriter da nicht. Ja. Und deswegen bleibe ich, also ja, bleibt spannend, wie sich das dann letztlich wirklich, wie hoch das Wirken von Radcliffe auch ist. Es mag natürlich auch sein, dass das nur so rüberkommt, dass der so viel Einfluss genießt, eben weil er durchaus mal das Gespräch sucht mit dem einen oder anderen Medienvertreter und man dann das Gefühl hat, ah, da packt jetzt wieder jemand an. Ob es dann letztlich so ist, weiß ich nicht. Also da nennen wir mal das Beispiel bei Chelsea, haben wir auch schon hier drüber geredet. In Deutschland denkt immer noch jeder, Todd Boehly ist der starke Mann. Ist nicht der Fall. Aber um das rauszufinden, da habe ich erstmal ganz schön lang telefonieren müssen und selber mal vor Ort sein müssen, um zu sehen, wer verhält sich denn wie. Also Boehly ist derjenige, der die Hände schüttelt, aber die Geschäfte, die macht währenddessen Bedarek Bali. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen dauern, es einfach rauszufinden, wer was wie wo.
Ach, es ist schon faszinierend, was für andere Themen das sind. Und sehr wahrscheinlich nach dem, was ich gelesen hatte, es gab ja so einen richtigen Run, vor allem von US-Investoren auf Premier League-Vereine. Und der wurde jäh gestoppt, als die Zinsen so nach oben gegangen sind. Und in dieser Phase hinein hieß es dann auch erstmals, dass vielleicht doch nur Teile verkauft werden von United. Also vielleicht war es sogar die hohen Zinsen, die das gestoppt haben und dann.
Möglich, ja.
Wer weiß es schon. Ist ja auch für uns zwei jetzt auch nicht so relevant. Wir berichten nur drüber und wir müssen halt das sehen, was Manchester United spielt. Und das ist nicht immer schön. Anders ist es aber beim anderen Team, über das wir sprechen wollen. Und ich gebe es zu, liebe Hörerinnen und Hörer, ich musste Uli ein bisschen dazu drängen, dass wir jetzt über Arsenal sprechen können, denn er möchte immer nicht die offensichtlichen Teams nehmen. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber nachdem die jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen haben, nachdem die Platz 1, 2, 3, Liverpool, City und Arsenal haben 63, 62 und 61 Punkte, alle gleich viele Spiele, also da muss ich jetzt über einen von diesen dreien sprechen und nachdem wir Liverpool schon öfter hatten und City schon öfter haben und die beiden jetzt ja auch gegeneinander spielen, lass uns über Arsenal sprechen. Was ist bei Arsenal los, dass man diesen kurzen Wackler, den man ja in der Saison schon drin hatte, jetzt so ausgleichen konnte und oben dran bleiben?
Auch da, Dubai ist los gewesen, aber hat in dem Fall nichts mit den Besitzverhältnissen zu tun, sondern in dieser sogenannten Player Break, die ja jetzt eingebaut wird, also eine Pseudo-Winterpause in England, war Arsenal im Trainingslager in Dubai und da sollen sie sich, ich weiß gar nicht, ob es eine Aussprache gebraucht hätte, aber man soll sich zumindest sehr, sehr deutlich die Meinung gesagt haben untereinander. Und Arteta hat davon berichtet, dass er an vielen, vielen Details hat arbeiten können, die einfach so nicht mehr möglich waren im Laufe der Saison. Und so vom Gefühl her war es ein leichter Reset. Also die hatten, man muss dazu sagen, Arsenal war zu keinem Zeitpunkt in der Saison, ich meine wirklich zu keinem, schwach oder schlecht oder auch nur in der Nähe von schlecht. Die waren in jedem einzelnen Spiel, also alle, die ich aufgezeichnet habe und 2 oder 3 musste ich halt nachgucken, aber alle, die ich aufgezeichnet habe, hätte ich gesagt, der Plan war der bessere als der vom Gegner. Mhm. Sie waren in der Regel das bessere Team, was die Spielanteile betrifft, und sie haben sich auch durchaus mehr Chancen rausgespielt. In der Qualität der Chancen kann man dann drüber sprechen und vor allen Dingen über den Abschluss. Und das ist dann fast eskaliert. Das war dann so das FA Cup Spiel gegen, boah, das ist jetzt nicht falsch, ich glaube Liverpool war es. Mhm. Ja. Und da haben sie wirklich erste Hälfte Liverpool dominiert. Das muss man genauso sagen. Verlieren das Spiel aber trotzdem, weil einfach Havertz alleine 6 Großchancen vergibt. Und das war eben auch Thema in Dubai. Und seit sie da wieder zurück sind, wirken sie frischer. Ich finde, das Gefühl ist nicht mehr so sehr. Das haben sie ja irgendwann letztes Jahr um diese Zeit bekommen, dass man dachte, okay, jetzt merken die selbst, wir sind kurz davor, was ganz Großes zu erreichen, und dann geht so die Leichtigkeit weg und du zwingst dich rein in das Ganze. Und das ist irgendwie seither wieder weg, sondern ich habe das Gefühl, die wissen selbst, wir können nur gewinnen. Aber, Klammer auf, die Ausnahme ist die Champions League und deswegen macht es so schwer, den Leuten das zu erklären, weil es gegen Porto genau wieder dieses Gefühl gab. Da sind sie sehr, sehr viel besser, das ganze Spiel über, und kriegen dann halt hinten raus einen Kunstschuss und dann steht es halt 1-0 für Porto. In Porto auch nichts Dramatisches. Ich würde denen auch jederzeit zutrauen, dass sie das im Rückspiel lösen, aber man merkt schon noch, sobald die Stufe nach oben geht und die ganze Welt auf Arsenal guckt, dann kriegen sie leichte Probleme. Aber, und Click and Rush Hörerinnen und Hörer, die fangen jetzt an zu trinken, weil sie das Trinkspiel schon parat haben. Ich sage das immer wieder, und das ist aber auch ganz wichtig. Dieser Kern hat das allererste Champions League K.O.-Spiel zusammen absolviert. Das ist immer noch mit das jüngste Team, egal wie du es rechnest. Startformation sind sie es nicht, im Kader sind sie es dann wieder. Dann haben sie es teilweise wieder, was die eingesetzten Spieler betrifft, im Durchschnittsalter. Immer noch eins der zwei, drei jüngsten Teams der Liga. Und das darf man einfach nie vergessen. Die sind einfach total weit vor ihren eigenen Plänen, Zeitplänen vor allen Dingen. Und deshalb bin ich trotzdem, und wenn man sich in der Premier League das anschaut, ich habe gestern Benny Grund, der ist ja auch Freund des Hauses hier, Der hat mir nur geschrieben, ich habe das Sheffield-Spiel vom Montag nachgeguckt, das ist ja Wahnsinn, was die abreißen. Und dann gesagt, siehste, sag ich dir doch die ganze Zeit, das ist echt nah dran an Perfektion, wie ich finde. Mhm. Also gerade gegen die kleinen Gegner haben sie inzwischen Mittel und Wege gefunden, da ist auch Kai Havertz nicht ganz unwichtig. Da gefallen die mir ausgezeichnet.
Haben allein in drei Auswärtsspielen 2x6-0 und 1x5-0 gewonnen. In West Ham, gegen Burnley und bei Sheffield United. Also
gegen Burnley können wir zwar es auch gerade, aber gegen West Ham ist es insbesondere auch nach Standardsituation. Das ist ein Team, das dir Standards hinzaubert, hast du nicht gesehen. Das ist wirklich das Beste, was Europa zu bieten hat. Da gibt es ein paar in der Premier League, die das echt sehr, sehr gut machen. Aber das ist derart variantenreich. Auch da wieder minus Porto oder was furchtbar. Aber ansonsten ist es derart variantenreich und die haben West Ham einfach mal damit schnell geschlagen. Und 6-0 gegen West Ham, mein Bruder hat das Spiel damals gemacht, das musste ich nachgucken, weil ich es nicht live sehen konnte. Dann hat er mir nur geschrieben, das glaubst du nicht, die führen gerade 4-0 nach 20 Minuten gegen West Ham. Dann habe ich gesagt, was gegen West Ham? Dann habe ich gesagt, ja, es ist einfach, jeder Standard wird drin.
Das ist faszinierend. Und glaubst du, dass Arsenal vielleicht auch davon profitieren kann, dass sich alles dann doch irgendwie um Liverpool und City dreht aktuell? Also ich meine, klar ist immer Manchester City der Favorit auf dem Premier League-Titel und wir haben bei Liverpool natürlich die große Klopp-Geschichte. Könnte das jetzt der Titel sein? Wenn man irgendwie unbemerkt zum Titel sich sneaken will, dann ja doch in so einer Konstellation. Hältst du das für möglich oder wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit würdest du dem geben?
Also normalerweise würde man sagen, wir haben Dreikampf, deswegen 33, so ungefähr, aber ich hab die schon als Außenseiter und das erhöht aber dann zeitgleich auch wieder die Chancen. Also ich glaube, die anderen beiden sind noch ein Ticken, wie soll man sagen, also erstens länger dabei, das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig in dem Prozess, aber ich hab immer vor der Saison auch gesagt, und das Ranking verändert sich auch gar nicht großartig. City is City, die sind, wie du sagst, Top-Favorit. Arsenal habe ich als zweites Team tatsächlich und bei Liverpool muss alles ideal laufen und es tut es in den allermeisten Fällen in der Saison, dann könnten die Arsenal den zweiten Platz streitig machen und genauso würde ich auch gehen, wobei ich Arsenal mindestens auf Augenhöhe mit Liverpool habe. Nicht ganz mit City, ehrlicherweise, aber mindestens auf Augenhöhe mit Liverpool habe. Das heißt, ich traue es denen schon zu. Ich weiß halt nur nicht, ob ich City zutraut, dass ich es ihnen nicht zutrauen sollte. Das ist das große Problem. Das würde ich wahrscheinlich verneinen, aber.
Ja, okay, ich verstehe dich. Aber man muss sagen, die Momentaufnahme ist ganz fantastisch. Arsenal hat den besten Sturm aktuell, 68 Tore und die beste Abwehr der Liga mit 23 Gegentoren. Also das ist schon sehr, sehr, sehr stabil. Uli, dann haben wir noch unsere Awards, MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Wen magst du denn als MVP ins Rennen schicken?
Da mache ich es mir jetzt auch, also heute machen wir einfach die Big Six Edition, würde ich sagen. Mache ich es mir jetzt mal ganz einfach.
Und durch, das finde ich gut.
Ja klar, wenn dann
kommt richtig. Kommt mir hier erstmal mit Fulham und dann überzeuge ich ihn, dann sagt er es auch.
ich nehme dann einfach bei Unsung Hero, haue ich Fulham rein. Nee, ich habe, könnte ich sogar wirklich, glaube ich, machen. Muss ich vielleicht nur mal überlegen, ob ich das umswitche. Also MVP, Honorable Mention an Ollie Watkins, der seine produktivste Saison spielt und damit die Effizienz Aston Villas ist da vorne drin. dicker Grund dafür, aber im Moment muss man, glaube ich, Phil Foden nennen. Das ist nicht nur, weil Guardiola sagt, er ist der beste Spieler der Premier League, sondern ich habe das jetzt über die letzten Wochen auch immer mal wieder zu thematisieren versucht, warum das gerade so funktioniert bei ihm. Und ich glaube, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Man dachte bei Phil Foden, das muss aus der Breite der Spielmacher sein. Und das ist er einfach gar nicht, sondern das ist jemand, den gibst du den Ball in den Fuß, weil es ist erstaunlich, wie der den Ball verarbeitet. Der erste Kontakt ist eine Sensation. Und was der dann macht, also wie er dreht und sowas, das ist einfach, das sucht seinesgleichen. Und inzwischen ist er mehr positioniert als der Ballempfänger und Abschlussspieler. Mhm. Und seitdem er das ist, ist es sehr, sehr viel besser und wirklich extrem wichtig. Es ist erstaunlich, dass sich bei City Jahr für Jahr dann einer rausarbeitet, der unter den De Bruynes und Haalands und Rodris und Bernardos, von denen man eh weiß, die sind eh anders wie zu berücksichtigen, gibt es immer einen, der sich nochmal eine Stufe nach oben korrigiert. Letztes Jahr war es Grealish, glaube ich, von dem niemand dachte, dass er das sein könnte. Und in dem Jahr ist es Phil Foden, der jetzt nicht mehr endlich nur dieses Riesentalent ist, sondern wirklich ein absoluter Spielegewinner inzwischen ist. Und das ja auch gegen United so gemacht hat. Deswegen glaube ich, gibt's, also das war, da musste ich am wenigsten lang nachdenken darüber, sondern das ist zu klar im Moment. Es würde auch jetzt für das Liverpool-Spiel am Wochenende derjenige sein, um den sich alles dreht.
Mhm. 28 Torbeteiligungen in 40 Pflichtspielen, allein 11 Tore und 7 Assists in der Liga. Und wer irgendwas von diesem United-Spiel mitbekommen hat vom Wochenende, der war jetzt nicht überrascht, als du Phil Foden genannt hast. Ich denke, so kann man es formulieren. Jetzt habe ich dir noch ein bisschen Zeit gegeben, drüber nachzudenken. Wer ist denn jetzt dein Unsung Hero?
Dann mache ich jetzt mal was anderes. Ich hatte ursprünglich was anderes vor, aber dann habe ich Fulham mit drin, so wie ich es ursprünglich geplant hatte. Ich nehme Tosin Adrabayo, also manchmal ist es ja so, dass der ein Spieler erst dann richtig fehlt oder es auffällt, dass er dir fehlt, wenn er eben nicht dabei ist. Und wenn er dann dabei ist, merkst du, okay, da läuft was. Und das sind jetzt gar nicht so die, also du kannst jetzt nicht sagen, okay, mit dem spielen die dann plötzlich Tiki-Taka-Fußball oder so, das ist nicht der Fall. Aber sie sind bei Fulham wesentlich sicherer, wenn der auf dem Platz steht, beim Auslösen von hinten raus, kommen noch besser durchs Pressing. Ich habe das Gefühl, dass sie immer eine andere Staffelung haben, wenn der dabei ist. Und mit dem, als der zurückkam, ging es auch los, dass sie ihren ersten Run in der Saison richtig hatten. Also sprich, im Dezember müsste das wahrscheinlich gewesen sein, als es die paar 5 zu irgendwas gegeben hatte. Ja. Und kann man auch letztlich daran ablesen, der ist nicht mehr ganz jung, der müsste jetzt 5 oder 26 sein, aber Vertrag läuft aus und so ziemlich die halbe Welt ist hinter dem her. Also es gibt nicht so wenige, bei Mailand weiß man es eh, dass die immer gerne in die Premier League schauen, bei ablösefreien Spielern, die sollen wohl dran sein. Dann hätte es auch schon 2, 3 gegeben, die im Winter schon Ablöse noch für ihn bezahlt hätten. Und aber auch bei City ausgebildet in der Academy, auch Arsenal soll Interesse haben. Auch City soll durchaus wieder überlegen, ob sie den nicht ablösefrei verpflichten würden, weil großgewachsen, kein Weltklasse-Fußballer, aber ordentlich, natürlich gut in der Luft, das muss man, glaube ich, bei, ich glaube, 1,96 Körpergröße nicht dazu sagen. Und so als Typ, alles, was ich auch so aus dem Umfeld höre, muss der wahnsinnig wichtig sein. Deswegen ist das vielleicht sogar die Definition eines Unsung Heroes.
Aber wirklich, also wenn du das jetzt nicht gerade den Nagel auf den Kopf getroffen hast, dann weiß ich auch nicht. Bleibt nur noch die Frage nach dem Moment des Spieltags, Uli.
Ja, ich glaube, weil man, also ich habe überlegt, ob es der Spieltag sein muss oder vielleicht sogar das Wochenende davor, als Liverpool den EFL Cup geholt hat und man dann merkt bei Jürgen Klopp, aber einfach der Spirit, den Liverpool in dieser Saison hat, den merkt man auch nochmal ganz gut vom letzten Spieltag, als sie in 99, also plus 9 plus so, 90 plus 9, so ist es richtig, als sie den Siegtreffer machen von Darwin Núñez. Ich war schon bereit für mein Spiel, habe das nur noch so geguckt und habe einem Kumpel nur geschrieben, ja, jetzt geht's los, 0-0. Und dann habe ich ihm, wir haben parallel noch telefoniert und ich habe das Spiel noch fertig geguckt und dann lege ich auf und dann ist 1-0 Liverpool. Und eigentlich habe ich geschrieben, ich bin so doof, dass ich gezweifelt habe, weil es war klar, dass die Nottingham Forest noch einen einschenken würden. Und das ist im Moment der Geist von Liverpool. Ich glaube, die wissen, die denken gar nicht mehr dran, dass sie es mal nicht gewinnen könnten. Mhm. Und das tragen sie wirklich über den Platz. Und das ist in dieser Saison besonders. Es war von Anfang an zu spüren, finde ich, dass da was ganz Besonderes in der Truppe ist. Und wie dann Van Dijk noch, also da gab es ja ein paar Kontroversen rundherum, aber wie Van Dijk dann noch so nonchalant lächelnd zum Schiedsrichter geht und so. Das ist so eine positive Arroganz, die ausstrahlen. Und das war schon nochmal so einfach ein cooler Moment. Das ist ja letztlich die Essenz von allem, ne? So Last-Minute-Siegtreffer. Und wenn es dann am Stück passiert, dann weiß man irgendwann, da ist was Besonderes unterwegs. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich Liverpool abschreiben soll. Das würde ich nie tun. Und jetzt am Sonntag dann Anfield gegen City ein letztes Mal. Ja, könnte schon auch einen anderen Ausgang kriegen.
Aber absolut. Also ich habe die, weiß nicht mehr genau, auf welchen Zeitraum sich die Statistik bezog. Ich glaube, seit 2010 Treffer in der Nachspielzeit, Liverpool 44, der Zweitplatzierte in der Premier League 25. Und das müsste dann schon City oder so gewesen sein. Also unglaublich. Und auch bei Einwechselspielern Liverpool, also bei Toren von Einwechselspielern ganz weit vorne. Und dann, also da müssen wir aber noch zwei, drei Takte zu diesem EFL Cup-Finale sagen, wo Chelsea, Liverpool ja wirklich, es war ein Spiel auf Augenhöhe, beide hatten Chancen, Kelleher macht ein wahnsinniges Spiel bei Liverpool, ist im Grunde der MVP dieser Partie und mit jeder Auswechslung wird dieser Kader von Liverpool jünger, man muss immer mehr die Spieler googeln, weil es halt irgendwelche Academy-Spieler sind und bei Chelsea kommt halt noch der nächste, Christopher Nkunku kommt rein oder Mudrik kommt rein und so weiter und gefühlt steht da quasi eine Milliarde Transferwert gegen halt eine Bubi-Mannschaft, jetzt nicht respektierlich gemeint und Liverpool gewinnt dieses Spiel. Ich fand, das war, also in der wirklich ereignisreichen Karriere von Jürgen Klopp, und er selbst hat ja danach gesagt, es sei der tollste Titel für ihn gewesen. Ich glaube, an diesem einen Spiel wird man nicht vorbeikommen, weil da, dem Gefühl nach, glaube ich, könnte man über dieses Spiel schreiben und daraus die komplette Karriere und das Wirken von Jürgen Klopp erklären, dass das möglich war, diesen Cup zu gewinnen, oder?
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich ist es so, ja. Weil, also das ist ein Kulturthema. Chelsea hat keine und das ist, bleibt für immer das Argument der Argumente, wenn ich über Chelsea sprechen muss, solange die ihren Scheiß nicht aufräumen in diesem Verein und nicht endlich mal alle wissen, wo sie hin wollen, inklusive Trainer, der auch tausendmal umfällt im Verlauf eines Spiels, dann wird's nichts. Und Pochettino ist aber auch nur das schwächste Glied, weil da ist so viel los in diesem Verein und ich habe jetzt bei Chelsea bin ich echt außerordentlich gut vernetzt. Und mir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter auch gesagt, du glaubst nicht, was abgeht. Du glaubst einfach nicht. Das ist total wahnwitzig, was da passiert zum Teil. Und bei Liverpool auf der anderen Seite folgt halt alles dem einen Kommando. Und das seit Jahren. Und das ist genau das, was Liverpool vorangebracht hat. Die haben eine Kultur da rein zementiert von eben, wir können das schaffen. Und es ist auch ganz gleich, wer da auf dem Platz steht. Und wenn es halt die halbe A-Jugend ist, dann ist halt die halbe A-Jugend. Macht dir nichts. Conor Bradley ist so ein Beispiel. Trent Alexander-Arnold fällt im Dezember, Januar aus und alle denken, um Gottes Willen. Dann fällt Rechtsverteidiger Nummer 2 aus und alle denken, um Himmels Willen. Und jetzt ist gar keiner mehr da. Und dann muss Joe Gomez überall hin rotieren und Robertson ist ja auch noch weg zu dem Teil. Dann holen sie einen zurück aus Schottland, von dem sie denken, naja, der ist ein bisschen erfahren. Ne? Und dann kommt Conor Bradley und du denkst dir, okay, wo haben sie eigentlich den die ganze Zeit versteckt? Weil kein Problem, der liefert Output problemlos und eine Energie, dass du dich fast hinknien willst. Und dann musst du dir fast wieder überlegen, eigentlich schade, dass er einen der wahrscheinlich zwei besten Rechtsverteidiger in der Premier League-Geschichte vor sich hat, weil ansonsten wäre es klar, dann wäre das halt einfach der Andy Robertson auf rechts, weil er genau derselbe Mensch ist, der einfach den kannst du, glaube ich, den Wecker stellen nachts um 5 und der zieht dir die Bahn in den Vollsprint durch. Und das ist Liverpool und Chelsea versucht sich halt irgendwas zusammenzukaufen ohne Sinn und Verstand und wundern sich, dass nichts kleben bleibt. Ich bin auch ganz froh, aber muss ich sagen, dass Chelsea das Ding nicht gewonnen hat, muss man auch ehrlich dazu sagen, weil hätten sie es gewonnen und da haben sie sich ja alle hingelegt bei Chelsea, das wäre wichtig und das wäre für den Prozess wichtiger als alles andere, diesen EFL Cup jetzt zu gewinnen und bla bla bla. Und hätten sie es gewonnen, dann hätten sie Argumente gehabt, das zu überschminken. Deswegen bin ich ganz froh, dass das dann brach liegt, weil vielleicht sich ja dann doch mal irgendwann die handelnden Personen da sagen, so können wir es jetzt nicht weiterziehen. Sehr traurig, was für ein Verfall bei Chelsea stattfindet, ist ja wirklich traurig.
Wirklich, wirklich wahr. Und auf der anderen Seite ist es halt auch die Wohlfühlgeschichte aus Liverpooler Sicht. Wenn du jetzt nicht ein krasser Liverpool-Hasser bist, die gibt's natürlich auch da draußen, aber denen das diesen Erfolg nicht zu gönnen, auch im Zustandekommen mit dem Tor dann in der 118. Minute, mit den Bildern danach. Ich denke, das werden ganz viele gesehen haben. Es war was ganz Besonderes und Und ja, wer weiß, ob es nur der Auftakt von einer wirklich geschichtsträchtigen Liverpooler Saison ist. Wir werden es dann sehen. Uli, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Gerne.
Es war wie immer eine große Freude. Danke dir.
Sehr gerne.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich auch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr den Rasenfunk unterstützt unter rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und ihr könnt uns auch den Kiosk gerne leer kaufen, denn da gibt es gerade 30% auf alles, bis alles weg ist. Das ist tatsächlich der Plan. In dieser Folge möchte ich danken Chris, Lara, Jan, Hightower Germany, Lars P. und Erik. Sie alle haben uns zuletzt unterstützt. Vielen Dank dafür. rasenfunk.de/supportersclub. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.